Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist mal wieder Länderspielpause, unsere Lieblingszeit, um Folgen aufzunehmen, weil wir dann auch am Wochenende mal was anderes machen können als Fußball schauen. Wir sind wieder zu dritt da. Ich bin der Marco, der Martin ist wieder hier. Servus Martin.
Servus Marco.
Und unser wiederkehrender Gast, der ja fast inzwischen schon zum Repertoire gehört, ist wieder hier, Moritz. Servus.
Servus Leute.
Ja. Wir haben heute, nur zwei Spiele, über die wir reden, aber wir haben noch ein zusätzliches Thema, mit dem wir eigentlich auch direkt anfangen können, wenn ihr wollt. Ich glaube, da kann Moritz sowieso am meisten zu beitragen. Deswegen wird es sich ja ganz gut anbieten.
Okay, jetzt machen wir das. Also grundlegend haben es vielleicht auch schon manche Hörer von euch gesehen, weil ihr es geteilt habt auf euren Socials.
Oder was auch in der Kurvenzeitung letztens stand.
Stimmt. Oder auf den Socials der Südtribüne oder der Südtribüne VS zum Beispiel. Ist es so, dass die Fanszene des FC Ingolstadt unter dem Dachverband des Südtribüne VS den Schanzerinnen am 21. September um 14 Uhr mehr oder weniger den Spieltag gegen SC Sand im Sportpark ermöglicht. Also quasi weg von dem, was die Schanzerinnen sonst immer haben, im MTV-Stadion, hin zu dem, wie ja, man sich vielleicht so einen vermeintlichen Profispieltag der Herren vorstellt im Audi-Sportpark und all dem drum und dran. Hat es in der Geschichte der Frauen, weiß ich nicht, Martin, weißt du vielleicht, wie oft gegeben? Marco, jetzt das Glänzen?
Meine zweimal. Einmal gegen Bayern im Pokal, oder?
Ja,
und letztes Jahr, letzter Spieltag, hätte ich gesagt.
Ja, ja. Genau.
Genau das wollte ich auch sagen.
Also quasi jetzt faktisch zum dritten Mal. Sonst spielen die Frauen ja, je nachdem wie der Rasen ist, im MTV-Stadion in der Innenstadt, also halt Bezirkssportanlage, oder dem Trainingsplatz 1 oder sowas, am Gelände des Sportparks. Und die Idee ist im Endeffekt aufgekommen, weil wir die Schanzerinnen vor ein paar Jahren, ich könnte es ja gar nicht genau sagen, ich meine so 3-4 Jahren oder so, mal mit Jacken und Pullis unterstützt haben. Aus Südtribüne V hatten überlegt, das quasi wieder zu machen, und in diesem Spinnen der Idee ist uns gekommen, okay, wir könnten auch irgendwie was anderes machen, als halt wieder Shirts oder so zu verschenken. Und sind darauf gekommen, dass wir uns ja eigentlich mal plakativ gesagt den Sportpark mieten könnten. Sind mit der ganzen Idee gestartet, und in dem ganzen Traum von Sportpark mieten haben wir ja so viele Freunde und FCI-Partnerfreunde gefunden, die gesagt haben, boah, voll die coole Idee, da haben wir Bock mitzumachen, und sind quasi jetzt dann irgendwie bei dem gelandet, dass wir nicht nur den Audi Sportpark zur Verfügung stellen, sondern auch so ein, wie würdest du es nennen, Tag auf Profi-Niveau.
Ja, also so ein Paket außenrum für die Frauen. Ja.
Genau. Fängt an bei Mannschaftsbus, geht weiter mit einer Hotelübernachtung, so dieses Pre-Match-Day, Zusammensein, Teambuilding-Zeug, hört mit Sondertrikots auf, die ja quasi diesen Mädels an diesem Tag zur Verfügung stehen und können sie dann auch behalten. Trikots, die so nicht im Daily Business gespielt werden. Und dazu können wir diese Plattform dann nutzen, um quasi irgendwie auch ein bisschen Werbung zu machen oder zumindest Leute darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Spiel stattfindet. Also wie gesagt, es ist der Sonntag nach dem Heimspiel gegen Wien, 21.09. 14 Uhr Sportpark. Ja.
Ja, du hast im Endeffekt schon alles gesagt. Ich meine, ich glaube, was vielleicht so der Laie gar nicht weiß, ist, dass eben es gar nicht so einfach ist, irgendwie ein Spiel im Sportpark zu ermöglichen. Ich meine, erstens gehört das Stadion nicht dem Verein.
Richtig.
Gleichzeitig muss man nicht einfach nur aufsperren und dann kann man da drin Fußball spielen, sondern es ist einfach eine Menge drumherum zu organisieren, was im Endeffekt dann auch wieder Kosten verursacht, was selbst wenn dann nur 10 Zuschauer kommen, eben anfallen würde, sei es Ordner, sei es Greenkeeper, Reinigung, dies, das. Insofern ist das, glaube ich, nicht hoch genug einzuschätzen, was da ja im Endeffekt auf die Beine gestellt wird, und ja, allein, dass das die Fanszene auf die Beine stellt, ist, glaube ich, schon auch ein starkes Zeichen, wie stark wir hinter dem Frauenfußball in Ingolstadt stehen, der ja im Endeffekt immer noch auf sehr wackeligen Beinen steht, würde ich mal behaupten, was in der zweiten Bundesliga ja einfach bedeutet, es kommen mehr und mehr Vereine, die eine Profi-Herrenmannschaft in der Bundesliga haben, entsprechend die finanziellen Mittel haben, um da sehr leicht den Frauenfußball zu subventionieren, was in Ingolstadt leider nicht mehr so einfach möglich ist, weil jeder es irgendwie mitbekommen will. Wir reden wahrscheinlich heute auch nochmal irgendwie ein bisschen drüber, was das finanziell aktuell bei unseren Herrenprofis gerade bedeutet. Und deswegen ja, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass es auf jeden Fall zu unterstützen gibt. Und ich glaube, nicht nur der Frauenmannschaft ist an dem Tag einiges geboten, sondern auch
den Zuschauern
drumherum. Ja. Ich glaube auch gerade für Kinder vielleicht.
Auf jeden Fall.
Insofern lohnt sich es auf jeden Fall vorbeizukommen.
Es ist schon so ein Tag irgendwie auch ein bisschen unter dem Motto von Fans für Fans und gleichzeitig natürlich auch dem ganzen Konstrukt der Frauenmannschaft oder auch den Frauen der Mannschaft, eben den Schanzerinnen, so ein kleines ja, Dankeschön schon auch, weil das kann man, denke ich, auch erwähnen. Es gibt immer wieder Leute oder ich glaube, wir sind auf einem Höchstpunkt aktuell von wegen Schanzerinnen, die auch wirklich sich irgendwie für die Subkultur von uns interessieren und die da auch interessiert immer wieder dabei sind. Also wir haben ja regelmäßig Schanzerinnen auf der Südtribüne. Ich glaube, zumindest in meiner Zeit, du bist noch ein paar Jahre länger dabei, hatten wir noch nie so diesen Kontakt. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen auch zurückgeben und dass wir sehen, dass die Mädels hart arbeiten und ja, einiges für den Verein opfern.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch das, was wir uns viel, viel mehr noch von der Herren-Profimannschaft irgendwie wünschen würden, einfach aktiv auch den Kontakt zur Fanszene zu suchen und vielleicht ein bisschen Interesse auch an dem zu zeigen, was wir machen. Das erlebe ich schon massiv von der Frauenmannschaft, ja, zum Beispiel auch bei der Feier in der Sommerpause zu 15 Jahren Freundschaft zu Wiesbaden, ja, waren ja auch welche mit dabei. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis gerade. Und vielleicht den Bogen zu spannen nochmal zu dem Spiel. Wir haben natürlich auch so ein bisschen einen Anreiz dabei, an unsere Hörerschaft da teilzunehmen und haben uns überlegt, Moritz, dass wir was verlosen.
Ein besonderes Trikot, das es tatsächlich am Ende des Tages auch so im Generell nicht zu kaufen gibt, aber auch in dieser Ausführung nicht zu kaufen gibt. Und zwar werden wir ein Trikot verlosen. Sollen wir schon sagen, was, oder wollen wir die Spannung hochhalten? Also wir werden ein Schanzerinnen-Trikot verlosen.
Ich glaube, man kann es so wahrscheinlich sagen, oder? Ja. Schanzerinnen-Trikot mit Unterschriften.
Richtig. So, genau. Und wir hatten im Vorgang darüber gesprochen, mit welchen Unterschriften denn eigentlich. Also wir sind uns sicher, dass wir die Unterschriften der Mädels und der Frauen draufpacken werden. Ich glaube, wenn der Zuschauer will, der das gewinnt, dann würden auch noch Marco und Martin.
Du sicherlich auch Bene, aber Bene ist selten irgendwie hier.
Bene natürlich auch. Schwierig.
Aber ich glaube, wir lassen erstmal die Schanzerin in der Vorbild.
Also der oder diejenige, die es gewinnt, darf dann entscheiden, ob wir auch noch unterschreiben sollen drauf. Wir können auch noch ein Strichmännchen drauf malen und das heißt dann Bene. Aber wir wollen es ja nicht ins Lächerliche ziehen. Also,
aber du kannst schon erklären, was der Zuschauer dafür machen muss.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also
denkt an uns, wenn ihr das Stadion von innen seht.
Wir wollen, dass möglichst viele Fans zu dem Spiel kommen. Insofern wäre die Teilnahmebedingung, uns ein Bild über, ich denke mal, Instagram oder Blue Sky an uns zu adressieren. Wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse, die irgendwo verlinkt ist.
Auch die da ist auf Facebook zu finden.
Ja, müsste dann Marco wahrscheinlich auch mal reinschauen nach dem Spiel. Also wenn ihr uns ein Bild von euch oder eurem Handy, auf dem das Schanzer Zeitspiel gerade läuft, irgendwie auf Spotify oder sonst einem Podcast-Player, aus dem Stadion von diesem Spiel schickt, dann seid ihr in der Verlosung und seid vielleicht bald glücklicher Inhaber eines Schanzerinnen-Trikots, das es so nicht zu kaufen gibt.
Gut, dann nochmal was, Uhrzeit?
14 Uhr. Der 21.09. 14 Uhr.
Haben wir schon was zu Eintritt gesagt, eigentlich?
Eintritt ist tatsächlich wie bei allen Spielen der Schanzerinnen, weil, haben wir nämlich auch gelernt in den letzten Wochen, dass du die Preise nicht verändern darfst. Das sind DFB-Vorgaben. Egal wo du spielst, egal wann du spielst, egal wie du spielst, du darfst Preise nicht verändern. Du musst sie einmal kommunizieren. Dementsprechend ganz normale Schanzerinnen/Jugendpreise, 5 Euro Vollzahler, 3 Euro ermäßigt und das Dauerkarteninhaber 1 Euro.
Also Schnapper.
Schnapper.
Vorbeikommen.
Auf jeden Fall.
Spontan.
Wer jetzt natürlich sagt, hey, sonst kriege ich im Sportpark nie eine Karte, das ist jetzt die Chance, für 5 Euro ein Ticket auf die Gegend gerade zu ergattern.
Um den Ground zu machen
quasi. Um den Ground zu machen.
Sehr gut.
Einmalige Möglichkeit. Also verlinkt es in ganz Fußball-Europa für alle Groundhopper, die noch nicht diesen Ground haben. Ja, super.
Ja. Ja.
Coole Aktion.
Kommt vorbei.
Sehr coole Aktion und auch danke vielleicht nochmal an alle aus der Fanszene, die da mithelfen, das zu organisieren.
Okay. Ja, vielen Dank.
Dann so viel zu den guten Nachrichten.
Du darfst noch für den Rest der Folge dabei sein.
Du darfst auch noch teilnehmen, wir sind gerantet. Ja, dann kommen wir zurück zum grauen Alltag, würde ich sagen. Herrenmannschaft. Wir haben ja jetzt diesmal den luxuriösen Stand, dass wir schon zwei Spiele dieses Jahr besprochen haben. Da vielleicht auch an der Stelle nochmal vielen Dank an alle Rückmeldungen zu unserer Roadtrip on Tour, wie auch immer, Folge. Also wir werden jetzt mal versuchen, unsere Audioqualität für solche, für dieses Format nochmal zu verbessern. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal tun. Weil, so wie ich es rausgehört habe, hat es euch gefallen, außer dass man uns vielleicht nicht ganz so gut gehört hat. Aber ist ja schon mal ein Anfang.
Es könnte aber auch ein Vorteil sein, wenn man nicht alles so gut versteht. Ja.
Aber die Blitzer, die sind angekommen, das habe ich gehört. Und heißt entsprechend, wir haben jetzt eigentlich seit der letzten Folge nur zwei Ligaspiele mit dem...
zwei Unentschieden, kann man glaube ich
sagen. Zwei Unentschieden, ja. Heimspiel gegen Rostock und Auswärtsspiel bei Cottbus. Und also... Moos, du hast ja mal hier dieses wunderbare, diese Fragestellung eingeführt mit, vor jedem Spiel, indem wir erstmal Martin fragen, was er sich vor so einem Spiel erwartet hat. Also du hast ja wahrscheinlich
ab und zu. Ich erinnere mich, ja.
Ich habe versucht, das hochzuhalten. Es hat ungefähr anderthalb Folgen gehalten und dann hat Martin irgendwann so die Schnauze voll gehabt, dass ich eigentlich meine, wir sollten es heute schon nochmal einführen auch.
Finde ich auch, sollten wir nochmal starten.
Ja, ist natürlich super, dass ich jetzt hier wieder 2 gegen 1 bin. Ja,
deswegen würde ich sagen, wir fangen an mit dem Spiel gegen Hansa Rostock und ich würde mich schon mal auch fragen, nach den ersten beiden Spielen, was hast du dir eigentlich erwartet in diesem Spiel gegen einen der Top-Favoriten?
Ich meine, wir haben ja sogar durch die lange Rückfahrt haben wir ja auch über das Rostock-Spiel gesprochen und waren da jetzt gar nicht so positiv gestimmt, obwohl die zweite Halbzeit gegen Stuttgart jetzt durchaus ansehnlich war. Also... ich habe, glaube ich, im Tippspiel irgendwie 0-2 getippt. und im Strich, muss man sagen, wäre ich wahrscheinlich vor dem Spiel mit einem Unentschieden durchaus zufrieden gewesen.
Vielleicht, was dazu hinzukam an dem Spieltag, wir haben ja vorhin noch drüber geredet, ja, Kader und was muss man eigentlich noch so machen im Kader. Und dann startet man in dieses Rostock-Spiel und dann heißt es schon, da war Rosenlöcher krank, oder? War das das?
Ja.
Weil man erstmal denkt, oh, Rosenlöcher krank. Das ist ja gar nicht mal so gut, wenn man nur einen Linksverteidiger hat. Gut, dass das Transferfenster noch offen ist und er nur krank ist.
Willst du schon mal einen Spoiler für später?
Weißt du jetzt nicht, aufmachen. Ob du hinaus willst, ja? Dann hat, ich weiß schon gar nicht mehr, wer links war. Plath.
Decker,
sorry, alle gleich. Decker, links.
Willst du was zu seinem linken Fuß sagen? Ich habe letztes Mal mit jemandem geredet, die Person wird bestimmt wissen, wen ich meine. Der meinte zu mir, dass er den linken Fuß nur zum Stehen hat, damit er nicht umfällt.
War das bei Keidel nicht groß anders?
Womöglich.
Ja. Also grundsätzlich erstmal schon eine schlechte Voraussetzung gegen einen der Top-Favoriten links wieder mit einer Not-Not-Lösung zu spielen. Und als erstes frage ich mich, hatten wir nicht irgendeinen Innenverteidiger, der auch Linksverteidiger spielen kann?
Scholz,
glaube ich. Und warum tut das nicht?
Zumindest, ja. Ich frage mich nicht, keine Ahnung.
Ja. Ja. Also, okay, wir starten mit Decker.
Ich fand es ja dann ganz lustig, dass irgendwie quasi, natürlich wird so eine Krankheit nicht kommuniziert oder so, aber irgendwie 2 Tage davor oder so kam da noch ein Grilic-Interview irgendwo hoch, wo gesagt wurde, ja, also links hinten wollen wir vielleicht noch was machen. So, und 2 Tage später ist klar, ja, okay, Rosenlöcher fällt schon mal aus. ist wohl klar, dass spätestens jetzt auch klar ist, da ist jetzt ist schon dünn besetzt.
Ja, und schön, dass sich da noch offiziell irgendwie alle einer Meinung waren, dass da das schon noch eine Baustelle im Kader ist.
Ja.
Naja, jetzt lassen wir uns erstmal als Krankheit über uns ergehen. Erste Halbzeit gegen Rostock. Wir haben in den ersten beiden Spielen sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen, würde ich mal sagen. Wie war es gegen Rostock?
Mir ist da echt gar nicht so viel davon in Erinnerung. Ich weiß, dass wir irgendwie in der ersten Minute schon irgendwie eine Chance haben, wo irgendwie Borchers, der in dem Spiel zum ersten Mal dann gestartet ist, irgendwie ein bisschen eingeladen wird und direkt einen Abschluss hat. Aber es ist war es dann auch so gefühlt.
Ich habe noch eine Kaigine Einzelaktion hier.
Ja, genau. Also Kaigine auch erster Startelf-Einsatz für ihn. Hat da irgendwie einen, ja, will ich sagen Alleingang, aber schon irgendwie eine schöne Bewegung, wo er dann irgendwie zum Abschluss noch kommt. Und so, das ist es dann eigentlich. Also ich hätte jetzt gesagt, dass Rostock schon, ich glaube in der Zusammenfassung heißt es irgendwie Rostock irgendwie bessere Spielanlage oder irgendwie sowas.
Ja,
also so ein bisschen Feld überlegen, aber insgesamt war diese erste Halbzeit jetzt relativ wenig
klar. Ich habe mir nur aufgeschrieben, erste Halbzeit recht schläfrig insgesamt.
Ja.
Also ich habe schon auch gefühlt, wir hatten relativ wenig Zugriff hatte nicht das Gefühl, dass wir da jetzt irgendwie so richtig ins Spiel kommen, aber es war jetzt auch nicht so, dass Rostock extrem im Spiel war. Also ich fand, in der ersten Halbzeit, die kannst du schon mal runterplätschern lassen, ist schon in Ordnung. Zweite Halbzeit, ich habe hier stehen, erste Halbzeit schläfrig, zweite Halbzeit hitzig. Ging mehr zur Sache, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit.
Zumindest hatten wir auch ein bisschen mehr vom Spiel dann. Also gefühlt sind wir da eigentlich ganz gut reingekommen, hätte ich jetzt gesagt. Hatten zumindest mal irgendwie so eine Halbchance, ich glaube von Carlsen.
Ja, wobei, also wenn wir dieselben meinen, würde ich die gar nicht Halbchancen nennen. Also ich finde, das war schon... Es ist, dass man auf eine Hoppe angespielt wird, flach und rechts.
Ja, genau.
Also extrem gut angespielt wird und dann halt wirklich...
Also für mich
unglücklich aussieht, wie er diesen Ball verarbeitet. Also das war eine Chance, wenn man es richtig bearbeitet, würde ich sagen.
Also angespielt würde ich jetzt auch nicht sein. Also für mich will Hoppe schießen und er trifft den Ball aber eigentlich auch nicht richtig und der Carlsen läuft ihm auch noch in die Schussbahn. Aber kann man so oder so auslegen. Nehmen wir mal die positive Variante.
Das ist es nicht dieselbe Szene, über die wir sprechen.
Ich glaube schon. Also
ich muss mal nachher nochmal reingehen in den Videobeweis.
Ja.
Ich fand, das sah eigentlich ganz abgeklärt aus, der Ball.
Nee, aber insgesamt also waren wir da ein bisschen... am Drücker, wenn man so sagen will. Also zumindest, wenn du sagst, erste Halbzeit schläfrig, dann ist es halt ein bisschen aufgewacht und einfach ein bisschen mehr die Initiative ergriffen. Das ist jetzt auch kein Feuerwerk gewesen, aber zumindest halt, ja, so ein bisschen was fürs Spiel getan und dann ja auch in Führung gegangen durch, ja, im Endeffekt auch eine Einzelaktion, wenn man so will. Also klar, der öffnende Ball von Fröde ist eigentlich ganz gut, ja, der Ball. Und ja, Kaygin hat da halt einfach eine individuelle Klasse, dass er da sowohl mit der Schusstechnik als auch das Dribbling, das gar nicht, würde ich mal 100% perfekt ist, da könnte man als Verteidiger schon auch reinkommen noch.
Ja.
Man könnte auch darüber diskutieren, ob man da vielleicht nicht sogar eher abspielen würde. Also wenn er jetzt irgendwie den Ball 10 Meter drüber jagt, dann hätte ich gesagt, spiel doch den Kostli an in der Situation. Aber so ist er natürlich überragend und du hast schon recht, er erinnert massiv an Kanuric in der Situation.
Ja, Kanuric-Situation. Gehört zum 16er, zwei Leute stehen lassen, aber im Winkel. Richtig geile Bude. Der Luftballon-Jubel im Anschluss, den ich tatsächlich erst im Anschluss auch irgendwie mitbekommen habe. Aura oder eher nicht?
Boah, weiß ich nicht. Weiß ich, bin ehrlich. Also ich sage euch ehrlich, ich check nicht, was der Jubel dahinter ist. Wo hat der Vogel in den Luftballon her?
Aus der Hose, das sieht auch ganz weird
aber
aus.
Aber willst du mir erzählen, dass
erstmal in seinem Schritt rum, bis er diesen Luftballon hat.
Aber willst du mir erzählen, dass er jetzt in dem Spieltag so einen Luftballon in seiner Hose hatte und nach 90 Minuten in der Kabine steht und seinen Luftballon aus der Hose auspackt, weil es nicht geklappt hat und halt jetzt in Rostock einfach der Glückliche war? Oder hat er den irgendwo beim Weg zum Einlaufen von einem Schanze-Bazi-Kind gesteckt bekommen und dachte
geklaut.
Ja, und dachte sich, coole Nummer.
Also ich glaube, ich meine irgendwo gehört zu haben, er wollte das schon bei Rapid auch machen, aber hat halt nie getroffen.
Oder also hat er quasi einfach faktisch seit ungefähr einem Jahr einen Luftballon in der Hose stecken.
Ja, aber nicht selben, weil das ist ja ein FC-Luftballon gewesen.
Ah ja, immerhin.
Ja.
Das heißt, ein FC-Luftballon hat vielleicht schon erst seit 3 Spieltagen.
Wenn es jetzt der Rapid-Luftballon gewesen wäre, wäre es schon edel gewesen.
Das wäre sexy gewesen. Dann wäre dicke Aura gewesen, so eher Minus-Aura.
Eigentlich auch eine gute Werbefläche.
Ja, ja, das ist wie
im Modest mit seinem Kaffee. Sollten wir mit 21.09. Schanzer den Spieltag, den er so aufgelassen kann, so ein dicker...
Ja, das, wenn du die mit jetzt gibst, aber das, egal, kann man nachher zu.
Wird schwierig,
wenn
du
nachstellst. Wird schwierig.
Aber ich habe auch gesehen, bei dem Media Day, den sie jetzt nochmal nachgeholt haben, weil wir ja jetzt erst den Trikotsponsor haben, da ist auch sein, ich glaube, sein wahrscheinlich sein Jubelbild für die Socials, das er enttäuscht hat, ist auch ein Mitluftballon.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, das wird so ein Ding.
Also es ist quasi ein Signature-Jubel, der jetzt quasi erst existiert hat, bevor er die Tore geschossen hat.
Weil Kaygin jetzt seinen zu 3 Spielen verschwitzten, an den Eier klebenden Luftballon aufgeblasen hat.
Ja, ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen, aber ich muss schon sagen...
Jetzt müssen wir hier wieder so ein Explicit-Dings an die Folge bei Spotify klatschen.
Das ist ja nichts. Das muss man vorher, wenn der Moritz kann. Ich finde, es gibt halt so geile Jubelbilder. In Kunko hat auch mal irgendwie mit dem Luftballon gemacht. Da gibt es schon geile Jubelbilder. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in der dritten Liga halt nicht so den... Das Bild gibt, von dem man sich denkt, geil, das kann ich mir in die Instagram-View klatschen, weil es ist nicht.
Und dann liebende Spider-Man-Hose, liebende Spider-Man-Maske
draus so. Oder wie er vor Modest seinen eigenen Kaffee promoten dann nach dem Tor. Aber ich finde das eigentlich, wenn das einfach nur ein roter Luftballon gewesen wäre, dann hätte ich es glaube ich noch ganz geil gefunden. Aber dieser räudige Schanzer-Luftballon mit diesem verzogenen Ingolstadt-Logo drauf, der macht es für mich so ein bisschen kaputt. Aber andererseits, ich will es gar nicht so klein reden, weil das Tor ist halt einfach mega geil. und scheiß auf den Jubel danach. Aber zumindest scheint da einer zu sein, der so ein bisschen Flair reinbringt. Das ist auch nochmal was.
Immerhin. In die triste Welt des FC Ingolstadt. Ja. Die zwei Minuten später noch trister wird. Sehr gut. War das eine Überleitung, Leute?
Richtig starke Überleitung.
Martin.
Ich finde es halt, im Endeffekt ist es wieder so FC Ingolstadt-like, dass du halt nach dem Gegentor sofort wirklich optisch signalisierst, wir ziehen uns jetzt zurück. Ich meine.
Aber halt auch aus jedem Zweikampf.
Ja, genau. Also, ich meine, klar, vielleicht gibt es solche Angriffe, aber es ist halt wieder sehr, sehr offensichtlich. Wir haben unsere Führung rausgespielt. Jetzt stellen wir uns hinten rein.
Alle waren noch geflasht vom Luftballonjubel.
Ja, genau.
Da konnte man so schnell nicht reagieren. Ja, das ist wirklich. Keiner kommt in den Zweikampf.
Also, ich glaube, mindestens drei Zweikämpfe sind es, wo wir nur zuschauen und im Endeffekt, ja. Also, ich meine, am Ende geht das Spiel 1-1 aus. Wissen alle. Aber also, es war so ein. Ja, wie der Favorit der ersten Pokalrunde liegt gegen den Sechstligisten 1-0 hinten und schaltet mal schnell in den zweiten Gang. So kam dir das irgendwie halt optisch einfach vor, dass Rostock mal kurz ernst gemacht hat. Und natürlich auch unter herzlicher Einladung von uns. Aber ja, ich meine, Decker hatten wir vorher angesprochen, ist einer von den mindestens dreien, die da einfach nur zuschauen. Will ihn jetzt nicht besonders rausheben.
Ist danach ist Eichmann reingekommen, ne?
Ja, Decker ist in der 62. ausgewechselt worden und das Tor fällt in der 59. Ja, genau. Also
ja, man muss ja auch, vielleicht auch da nochmal, weil wir es ja vorhin so sehr despektierlich gesagt haben, ich finde das halt auch, das, was da Keidel letztes Jahr abgezogen hat, dass er das wirklich ordentlich gespielt hat auf dieser Position mit einem nicht existenten linken Fuß, das gebührt hohem Respekt. Ich finde, das ist grundsätzlich, sieht das natürlich immer blöd aus, wenn du da rumläufst als nicht gelernter Linksverteidiger. Ich glaube, für jeden, der da reingeschmissen wird, ist es einfach eine scheiß Situation. Deswegen kann ich das recht nicht nachvollziehen mit den Transfers, aber da kommen wir manchmal dazu. Und mal, ob es jetzt danach Deichmann besser gemacht hat, weiß ich auch nicht.
Naja, es ist ja nichts mehr passiert dann.
Es ist kein Tor gefallen, also
war es genug fürs Nächste. Hat das ja offensichtlich dann Deichmann dafür qualifiziert, dass er jetzt die erste Alternative für Rosenlöcher ist. Aber naja, ja, also im Endeffekt hat da Rostock mal kurz angezogen, hat dann gefühlt wahrscheinlich auch das Spiel danach wieder dominiert. Also so von unserer Aktivität war dann da jetzt bis zum Spielende nicht mehr so viel.
Ja, wir hatten noch eine ganz gute Chance.
Ja, genau.
Der eingewechselte Sturm. Butterkost, die Flanke.
Ja.
Und dem Spieler habe ich mir gedacht, also den Ball, den kannst du ja noch runterstoppen und flach ins Eck legen. Den fand ich jetzt in der Wiederholung nicht so. Aber ich glaube, der nimmt dann mit unnötig viel Risiko, oder? Den hätte man schon auch anders verarbeiten können.
Ja, ich glaube, er hat schon auch einen Ticken länger Zeit, als er irgendwie da überhastet mit so einer Art Zeitfallzieherin abschließt. Ja.
Ich meine, wenn das Ding im Kreuzeck landet, dann kann er von mir aus noch drei Luftballons aufblasen, aber das...
So kann er dir nur einen Schuh aufblasen.
Ja. Wow. Oh Gott. Bene, wir brauchen dich. Das Niveau sinkt schon wieder. Ja, aber ansonsten, ich glaube, irgendwie offen, ich habe von beiden Seiten noch Dinge aufgeschrieben. Bonat, mal wieder starke Parade auf der Linie.
Fische Schanze des Monats, habt ihr gesehen?
Ja, kann man auch noch drüber reden dann, aber ja, ist irgendwie, ja, jetzt keine schlechte Wahl wahrscheinlich, aber
nee,
das muss man auch dazu sagen, kein zu Null Spiel. Also,
ja. Ja, gut, aber, also ja, aber ist, also, können es ja direkt, können wir fließend übergehen. Ist das, also, ich wurde ja belächelt dafür, dass ich im Spiel jedes Mal, wenn ein hoher Ball kam, den Polat fangen musste, laut geflucht
habe. Halb und Herzinfarkte reden mehr bekommst. Ja.
Aber zu Recht. Also auf der Linie ist er gigantisch. Also was das für Reflexe sind, ja mega. Und allein deswegen hat er schon, ich meine, der hat uns 6-7 Dinger rausgeholt. Da hätten einige wahrscheinlich mal hinterher geguckt hinter den Dingern. Ich finde das, wie wir es ja schon öfter mal Torhütern hatten, so hohe Bälle, gar nicht so sicher. Aber auf der Linie ist er überragend und von der Leistung, die wir bisher gesehen haben, wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer sie anders da für qualifizieren würde, Schanze des Monats zu werden.
Ja, also ich hatte Carlsen irgendwie noch so ein bisschen auf der Rechnung, weil er mich zumindest positiv überrascht hat jetzt von den Neuzugängen.
Nicht für die Halbchance, die er dem Spiel vergeben hat.
Ja.
Angebliche Halbchance. Nur weil es bei ihm so aussieht, war es trotzdem eine Chance. Nee, also schon klar, aber ich finde halt irgendwie sehr wenig irgendwie zu meckern an Bonat und sehr viele richtig gute Aktionen und Nein, also es ist ja irgendwie, also mit mich, eigentlich fände ich schon richtig sträflich, wenn Pona dann nicht gewinnt, so diese Wahl zum Schanzer des Monats, so als Rückkehrer aus der eigenen.
Das ist in Ingolstadt schon Lob genug, wenn du nicht im Zentrum der Kritik als Torwart stehst. Also jetzt in den letzten 3 Jahren, würde ich mal sagen, oder?
Ja. Leute, ihr habt aber schon die Spiele angeguckt, oder? Markus Brunner war doch der beste Schanzer in den 4 Spielen.
Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer.
Naja, aber also gerade im Derby gegen den Jahn dann ja auch in den letzten Minuten irgendwie mal 1-2 dicke, also richtig dicke rausgetan. In Cottbus auch, kommen wir gleich nochmal dazu, auf jeden Fall auch mindestens eine richtig dicke Parade gemacht. Also das war schon mit Abstand der beste Spieler, den wir hatten. Und Karls vom Dach sicherlich nicht.
Also über die 4 Spiele weg bin ich da auch voll dabei. Also total, also vor allem auf dem Niveau, auf dem wir gerade diskutieren.
Aber ja. Ihr wählt ja nicht den Schanzer des Spiels gegen Hansa Rostock, sondern den Schanzer des Monats. Und da war er doch mit Abstand der beste Mann. Und Martin sagt mir, ja, ist schon ein Vorteil, wenn du nicht in der Kritik stehst. Was ist das denn? Das war unser bester Mann.
Ja, ich weiß nicht, Martin, also immer wenn es um Spieler aus unserer Jugend geht, das ist bei Martin immer ganz, ganz, ganz weird. Weil entweder bringt er nichts und Martin verleiht ihm jegliche goldene Bälle und sonst was der Welt. Oder sie sind schon gut und dann spielt er wieder Understatement. Also es gibt nichts dazwischen.
Ja.
Okay, also 2 von 3 sind sich einig, dass Pronator durchaus
eine ganz
gute Leistung gezeigt hat.
Auf jeden Fall.
Martin muss noch überzeugen.
Wird jetzt hier wieder so hingestellt.
Ja.
Eigentlich will ich nur dem Pronator nicht so viel Lorbeeren verleihen, damit er
nicht
auch noch verkauft wird.
Du, long story short, Markus Pronator ist Verdientschanze des Monats geworden.
So
und wenn da jemand 7...
Bleibt bis Stellen. Zur Rente beim FC Ingolstadt.
Nein, wenn da jemand 7-stellig für diesen Kollegen zahlt, dann würde ich ihn auch notfalls selbst hinfahren.
8-stellig, Ende. So.
Und dann direkt das Jahr drauf, Everton auch, komm, alle weg. Ach, komm, dann mal raus. Ja gut, jetzt haben wir jetzt das erste Spiel eigentlich soweit durch. Naja gut, vielleicht die Stimmen zum Spiel danach. Sabrina sagt, sie ist lieber, haben wir vergebene Chancen und ärgert sich darüber, als hätten wir keine Chancen. Ja, kann man, glaube ich, gegen Rostock schon so sagen. Andererseits, wie viele Chancen waren es? 2. Die eine Halbchance und dann, also die eigentliche Chance und dann nochmal halt einen Sturm, den Seifert hier daneben setzt.
Ja, also ich bin jetzt auch dabei klar, wir sind da nicht an die Wand gespielt worden, wir müssen uns da nicht verstecken. Wir haben dagegen eine Mannschaft, die schon auch von sich aus, glaube ich, sich in den Top 3, 4, 5 irgendwie sieht, einen Unentschieden rausgeholt. Wenn du die Zahlen anschaust und auch diese Aussagen anhörst, dann muss man schon die Realität auch irgendwie sehen, dass wir halt nicht mehr eine Mannschaft sind, die sich im oberen Drittel irgendwie sieht und Rostock halt schon. So, also für uns ist es halt eigentlich ein Erfolg, in so einem Heimspiel eine 1-1 gegen Rostock zu holen. Ja. Ich glaube, das wäre es vor 1-2 Jahren noch nicht gewesen, aber es ist halt so mehr oder weniger unsere neue Realität, die wir irgendwie ein Stück weit akzeptieren müssen. Und ich glaube, so ist aber auch jeder halt irgendwie aus dem Stadion gegangen. So, jetzt du hast eine Führung verspielt, hast schon auch das Gefühl gehabt, Rostock war schon auch schlagbar. Also die haben ja auch sowohl spielerisch als auch personell halt irgendwie noch ihre Probleme. Aber du hast auch nicht verloren, obwohl die Vorzeichen jetzt auch nicht so blendend waren. Also so.
Ja, es ist halt auch wieder, was halt in der Kombination mit, du verlierst halt den Spieltag davor gegen Stuttgart 2.
Ja.
Halt wieder so, wenn du gegen Stuttgart 2 halt dieses Spiel gewinnst, wie du halt einfach erwarten musst, dass du dieses Spiel gewinnst, dann gehst du natürlich bei dem Spiel raus gegen Rostock und sagst, ach klasse, erst gegen Regensburg zu Hause gegen einen Absteiger nicht verloren, unabhängig mal von jeglichen emotionalen Behördlichkeiten und dann gegen Rostock nicht verloren, wenn zwischendurch halt nicht gegen Stuttgart 2 so ein Fiasko-Spiel dazwischen ist.
Aber jetzt gib mir mal so ein wirklich in einem Satz ein Feedback, weil Rostock hatten doch schon unfassbar viele auch Trainer der dritten Liga als Aufstiegskandidaten gerankt. Fandet ihr es jetzt so bockstark bei uns?
Nein.
Nö.
Gut.
Nö.
Ihr müsst doch keinen Satz machen, also ein Nein von beiden reicht ja auch faktisch.
Ich habe sogar nur nö, also ich würde 2 Buchstaben reichen, ja. Vollkommen auch.
Aber das ist ja genau das, warum du sagst, ja, ist, also das ist ja immer dann die Frage auch, ist das unser Verdienst, dass die nicht so stark den Anschein gemacht haben?
Ja.
Braucht Rostock noch ein bisschen. Also
ja.
Das ist ja auch immer noch, also ja. Wird man jetzt auch die restliche Saison halt mal sehen, wie weit Rostock noch hochkommt. Aber so nach den ersten Spieltagen sehe ich die jetzt auch nicht unbedingt in den Top 3.
Ja, unabhängig. 2 Punkte aus 3 Spieltagen, geht so. Spiel drauf. Ja, also wundert die Gegner. Ich habe Cottbus ja als meinen etwas risky Absteiger-Tipp als Absteiger getippt.
Wollen wir den Martin nicht fragen, was er sich erwartet hat?
Ich habe gedacht, ich komme da drum herum.
Ja, das kann man schon machen, oder meinst du?
Auf jeden Fall. Ich dachte mir, bevor du jetzt die große Erklärung lieferst, dass du vielleicht da anhand von deinen Aussagen...
Das ist berechtigte, gute Kritik, finde ich super.
Martin, was hast du dir erwartet?
Ganz ehrlich, ich sage euch, bei jedes Mal, wenn ihr mir die Frage stellt, sage ich das Gleiche. Ne? Nämlich,
wir können uns auch einfach
ich habe nicht mit einem Sieg gerechnet, weil das ist der FC Ingolstadt und ich habe noch nie mit einem FC Ingolstadt-Sieg gerechnet.
Hä, du hast gegen Stuttgart 2 auswärts so gegen einen Sieg gerechnet.
Ja.
In großer Asmach von 300
Zuschauern. Und in Cottbus ja wohl auch.
Naja, zumindest gehe ich halt her und sage, 3 Spiele, kein Sieg, jetzt musst du im 4. Spiel halt dann irgendwann musst du halt so mal die 3 Punkte holen. So, aber dass wir da jetzt nicht sicher mit einem Sieg heimgehen, ja. Also.
Auch nicht, wenn Leon Gouvard auf der Gegenseite in der Startelf steht.
Und Butler.
Und Butler.
Also, das muss man vielleicht auch zusagen. Das ist eine, du spielst gegen eine Mannschaft, die mit einer Seite Butler Gouvard spielt. Heißt, du musst dich nur auf eine konzentrieren. Also, du hast eigentlich.
Also, sagen wir mal so, vielleicht hätte ich auf 3 Punkte für uns gesetzt, wenn ich gewusst hätte, dass, oder wenn zu diesem Spiel schon Marius Funk auch bei Cottbus unterschrieben hätte. War aber ja erst jetzt letzte Woche.
Das kann man auch, also früher hat man bei Saarbrücken Ingolstadt 2, jetzt ist es halt einfach Cottbus. Da waren wir Saarbrücken schon irgendwie sympathisch.
Jetzt ist es auch Hoffenheim 2 auch, habt ihr gesehen, die mit Zeitler und Adrian Lukiki in Doppelsturm spielen.
Und auf Platz 2 stehen dort.
Das hätten wir haben können.
Ja.
Aber nur zwischendurch muss dann Kaya wieder 2 Buden gegen Bayern im Pokal
machen. Stimmt.
Oh, aber dummerweise haben wir keine Stürmer, müssen uns immer irgendwelche Dänen holen. So, sorry, zurück zum Thema. Also, du willst uns sagen, du hast dir gedacht, wir müssen jetzt gewinnen, aber du hättest jetzt auch nicht dein Vermögen drauf gesetzt, dass wir gewinnen.
Wie gesagt, ich habe in meinem Leben schon sehr viel Geld damit gewonnen, dass ich gegen den FC Ingolstadt getippt habe. Also.
Und da muss man ja sagen, wir gehen in dieses Spiel rein und Linus Rosenlöcher spielt links wieder. Muss man auch sagen, eigentlich geht man da in dieses Spiel rein und denkt sich, Top 11. Also ich habe von dem Spiel auch geschrieben, glaube ich, in unserer Gruppe. Also das ist wirklich eigentlich der Stand, jetzt die Top 11 irgendwie, gegen Cottbus.
Jetzt, vor der Saison hätten wir wahrscheinlich gesagt, dass Sturm eher gesetzt ist, aber ich glaube, dass Sturm halt aktuell eher so ein bisschen die Rolle des schnellen Spielers
müde ist,
in den letzten 20 Minuten irgendwie einnimmt.
Ja, dafür warst du nicht überzeugend genug. Ja, auf jeden Fall, zumindest war Rosenlöcher wieder da. Nur halt nicht so lange.
Nicht so lange.
Wie lange hat es gehalten?
9 Minuten.
Ja, in der Kombination mit, dass irgendwie ja, glaube ich, noch vor dem Spiel dann irgendwie die Message kam, dass wir ja, jetzt dann eigentlich schon noch denken, dass wir einen Linksverteidiger bräuchten.
Ich glaube, da war dann eher schon wieder die Aussage, dass wir quasi dass wir anhand der finanziellen Situation dann doch wohl keinen Linksverteidiger mehr holen.
Ja, genau. Also deswegen die zeitlichen Abläufe sind da von der Komik einfach sehr interessant. Woche vorher ist es noch, wir brauchen noch einen Linksverteidiger, dann ist er erstmal krank. Ach super, stimmt, wir brauchen einen Linksverteidiger. Dann heißt es, wir kriegen keinen Linksverteidiger, weil wir einfach dermaßen im Arsch sind als Verein. Und dann bricht sich der Kollege den Arm.
Ja.
Was ja jetzt irgendwie auch nichts ist, was der jetzt sagt, okay, nächste Woche spiele ich halt wieder. Wird schon ein paar Wochen dauern. Und ja, zu der Frage kommt er dann zu, dann ist dann direkt Deichmann, weil er sich ja letztes Mal scheinbar auferlegt hat, dass er jetzt dann der neue Linksverteidiger wird.
Das ist ja auch eine spannende Frage, soll ich nicht eingrätschen muss. Ja, habt ihr gesehen, also hat sich ja auch Werner aufgewärmt. Habt ihr nicht gesehen?
Nee.
Also ja, aufgewärmt.
Wahrscheinlich dann Decker noch, oder?
Ja, genau, also Decker hat sich aufgewärmt und dann aber irgendwie Deichmann doch von der kalten Bank ins Spiel gefördert wurde.
Okay. Ja, spannend.
Ja. Also, muss ich ja wirklich sagen, ich finde Deichmann als Rechtsverteidiger ist schon wirklich nicht so schön. Also das ist so dieses, boah, nee, muss nicht. Aber als Linksverteidiger... Es ist ja, also auch da kannst du mir am Ende auch wieder keinen Vorwurf machen. Ich meine, der Rechtsverteidiger ist ja schon die Backup-Position, aber dann auch noch ein Linksverteidiger. Das ist es halt einfach nicht. Und da ist es schon wirklich ein Drama in der Kaderplanung jetzt.
Ja, es ist ja wirklich, also wirklich so, ihn dann irgendwie als dritte Option dafür noch zu haben, zu sagen, ja gut, keine Ahnung, der eine ist verletzt, der andere gelb gesperrt. Ja, jetzt spielt der Deichmann halt Linksverteidiger von mir aus. Das lasse ich mir ja eingehen in der Kaderplanung. Aber ein Neuzugang, der in der Vorbereitung verletzt war, der bei einem Spiel krank gefehlt hat und jetzt länger verletzt ist, dann mit Deichmann als Linksverteidiger zu beantworten, ich weiß nicht, so am Arsch können wir doch gar nicht sein.
Scheinbar schon. Also wir hatten die Diskussion hier in WhatsApp. Also ich glaube, wir müssen uns langsam eingestehen, dass wir wirklich komplett am Arsch sind. Also das
ja, also ich meine, ich habe das auch schon öfter irgendwie gesagt hier, aber also die Rechnung geht doch nicht auf, wenn du dann damit absteigst, oder halt gegen den Abstieg spielst. Also, und ich weiß nicht, letzte Woche werden irgendwie vertragslose Spieler irgendwo geteilt. In einer Liste von 20 Namen sind 3 Linksverteidiger dabei. Und wir denken, die sind jetzt alle, zumindest können die auch, oder haben die schon mal dritte Liga gespielt. Geht mir nicht ganz ein, natürlich nicht.
Hilf uns wahrscheinlich, Martin, du bist ja im Jugendfußball definitiv auch noch tiefer drin als Marc und ich beim FC. Haben wir niemanden, der wirklich diese Position des Linksverteidigers als Hauptposition spielt und auch Talent hat?
Ich meine, in der Vorbereitung war irgendwie Rex Schäppi dabei.
Stimmt.
Aber, also, und danke für die Lorbeeren, aber ich schaffe es zurzeit auch zeitlich nicht mehr so sehr, dass ich jetzt wirklich einen vollen Überblick über die A-Jugend zum Beispiel irgendwie hätte. Oder über die U21. Also.
Aber ist es dann nicht eine Chance, wenn dir sowas passiert, irgendwie auch mal einen jungen Spieler reinzuwerfen und zu gucken, was passiert, statt irgendwie deine dritte Option mit Deichmann?
Ja, ich meine, Decker wäre ja auch irgendwie eine. Aber ist halt auch kein Linksfuß, glaube ich, oder? Nee. Also,
Da denke ich mir auch, also, wenn ich Sabrina wäre, dann, ne? Also, die Chance zu geben.
Und hat sich auch schon bewahrheitet, ihre Taktik mit den immer wieder jungen Leuten.
Eben, letzte Saison war die beste Phase, die in dem die ganzen Stammspieler verletzt waren und alle ins kalte Wasser geschmissen wurden. Die sind ja besten. Also, das wird schon so seine Gründe haben, warum das nicht der Fall ist. Aber die Gründe, warum wir da halt wirklich gar nicht reagieren, die sind schon, also, wenn es die wirklich so gibt in der Art, diese Zwänge, dann ist es schon fatal.
Andererseits hat Sabrina auch mal, ich glaube, zu uns beiden sogar gesagt, lieber einen verwirren, als alle verwirren. Also von lieber einen auf eine fremde Position stellen, als irgendwie jemand reinschmeißen, den gar keiner kennt.
Also, ich fühle mich, dass Kosti nicht mehr Linksverteidiger spielt. Aber unabhängig davon, also ich denke mir halt auch, dann stellt auch lieber den Scholz da links mit seinem Linksfuß, wenn er das zumindest mal irgendwie gespielt hat, und lass den Majoki spielen. Also immer, wir haben ja ein paar Leute, die den Innenverteidiger spielen können. Also so oder so, Deichmann auf links, da hat keiner wirklich gewonnen, inklusive ihm selber. Und in dem Spiel hat er dann auch...
Kommen wir gleich nochmal drauf, oder?
Kommen wir gleich nochmal drauf. Mal Pech. Aber jetzt gucken wir mal eins nach dem anderen. Rosenlöcher auf jeden Fall erstmal verletzt. Aber wir haben erstmal trotzdem wieder eine gute Chance. Oder eine Doppelchance.
War das die erste? Nach einer Ecke.
Ecke verlängert. Und dann, ich weiß gar nicht, wer war der erste? Borchers.
Aber war auch der Ball der vor der Ecke schon geil, oder? Das war das die Situation? Ich meine, es müssen, dann kriegst du die Ecke und dann so abgelegt, bisschen wildes Rumgestocher und dann Captain Lucky Luke, der da den Ball unten rechts aufs Eck knallt. Unten links? Also von Tor aus gesehen, unten rechts auf jeden Fall.
Und dann halt aber geblockt wird. Also
reden wir jetzt vor der Ecke oder nach der Ecke?
Nach der Ecke, glaube ich, oder?
Ja.
Also nach der Ecke, den hat Fröder einfach nur kläglichst irgendwo in den Verteidiger angeschossen.
Aber also in Live-Geschwindigkeit habe ich auch gesagt, boah, wie kann er denn den Nachschuss nicht machen? In der Wiederholung sieht man dann, okay, ja gut, das ist schon auch ein bisschen verkehrter irgendwie.
Ja, sagen wir mal, wenn er Stürmer ist, muss er trotzdem machen. Wenn er Sechser ist und Profifußballer ist, kann man den trotzdem anders aufs Tor bringen, aber er war nicht so einfach, wie er im Spiel aussah.
Ja, aber das war es auch, ehrlich gesagt, oder? Also muss man auch irgendwie sagen, an Chancen.
An Chancen. Ja, ich habe dann erst nochmal zwischendurch, bevor es irgendwie ein Tor fällt, erstmal nochmal eine Bonat-Parade, wie vorhin, eine
richtig dicke.
Richtig rausgetaucht.
War das 29. oder so?
Das ist ja so eine Drehung. Ja. Die dann ordentlich raustaucht
wieder. Ja, also das muss man ja auch sagen, dass sich da das Tor schon noch wieder ein bisschen angebaut hat. Ich meine, klar, ist dann ein Elfer, kommen wir gleich drauf wahrscheinlich, aber also ich finde da die Phase wieder, die 5 bis 10 Minuten vor diesem Tor, ist schon wieder so ein, wo du als Zuschauer oder als Fan irgendwie merkst, ne, da betteln wir wieder ein bisschen drum. Also das insgesamt war diese erste Halbzeit, finde ich, wieder, wie auch gegen Rostock, relativ abwartend, fast so ein bisschen passiv. Ja, wirkt so ein bisschen, als wäre der Spielplan im Endeffekt so, ja, das Spiel offen halten bis irgendwie 10 Minuten vor Ende und dann werden wir vielleicht noch zu unseren Chancen kommen und das Spiel irgendwie auf unsere Seite ziehen. Aber davor, vor diesem Gegentor, hat auf jeden Fall Cottbus schon eine gute Druckphase.
Ja.
Vor einer Parade. Ja.
Ja, ich glaube, das ist zum einen abwarten, zum anderen halt einfach sich auf die Standardsituation verlassen. Und dann, wir kriegen schon einen Wurf, wir kriegen schon eine Ecke oder einen Freistoß und dann machen wir daraus das Tor, ohne jetzt unbedingt aus dem Spiel was zu machen. Ja, das der Elfmeter, wie er dann zustande kommt. erstmal vielleicht berechtigt oder nicht, weil das war ja irgendwie auch mehr Diskussion, als ich irgendwie erwartet hätte.
Findest du schon berechtigt, Elfmeter? Siehst du nicht so?
Also, ich habe da nicht mich beschwert. Also, es ist wohl heutzutage ein Elfer. Ne? Kann man davon halten, was man will, aber also, es wundert nicht, dass der gepfiffen wird.
Da kann man ja auch irgendwie hier nochmal eine ganz neue Rubrik aufmachen im Podcast. Habt ihr gesehen, dass Fabien Michel, meine ich, richtig?
Michel.
Hier Schiedsrichter in der Spieltagsbude. Also kann ja nach Regelkunde der Elfmeter gar nicht so falsch gewesen sein.
Nö, also vielleicht auch, um es aufzuschließen, also ich sehe auch gar nicht, dass der falsch ist. Also Sabrina am Ende ja nochmal nach dem Spiel sagt, ja, wegen der fragwürdigen Elfmeterentscheidung. Und ich muss sagen, also aus Regelkunde,
das kennt ihr doch,
100%iger Elfmeter.
Das ist doch ein Oldtime-Klassiker.
Ja, also das ist halt einfach sehr die Vereinsbrille auf. Klar, es ist halt einfach, es ist schade, dass das einen Elfer gibt. Und, das, also, und es ist mir auch irgendwie klar, vielleicht kann er gar nicht so viel dafür, aber es ist halt einfach ein Elfer. Also
ja, aber ich muss schon mal sagen, also ich finde nach der neuen oder der aktuellen Handregel gab es schon fragwürdigere regelkonforme Elfmeter. Der Arm ist schon ein Stück weg vom Körper und der Ball geht eindeutig an den Arm. Das ist einfach ein Elfmeter. Und das ist auch nicht irgendwie so, oh, der war eigentlich angelegt. Nee, der war weit genug weg vom Körper.
Ja, passt. Ich würde sogar sagen, das ist ein Elfer, den der VAR gibt, wenn er im Spiel nicht gegeben wird den kein VAR zurücknimmt, wenn er gegeben wurde.
So, also ich finde es auch in jeder Zeitlupe einfach zu klar, dass der Ball, den Ball damit ablenkt. Deswegen.
Aber ich meine, also ich mache da jetzt Deichmann auch keinen großen Vorwurf und ich weiß auch nicht, du hast vorher gesagt, weil Deichmann und Linksverteidiger und so. Ich finde jetzt in dem Spiel kann man ihm auch gar nicht so viel vorwerfen. Also da war nach den Einwechslungen hier und da als Außenverteidiger hat er uns da öfter mal die Schweißperlen auf die Stirn getrieben als jetzt in dem Spiel, würde ich fast sagen.
Ja, also ich finde auch in dem Ding ist es halt maximal unglücklich. Ich meinte vorhin, scheiß Position, dann kriegst du auch noch so einen Elfmeter gegen dich, also auch blöd gelaufen. Und ich meine, es kann ja auch sein, dass es irgendwie halbwegs stabil hinmacht, aber ich meine, das ist ja, wir haben uns ja letztes Jahr schon darüber unterhalten, naja, wie zielführend ist es, dass Keine dann irgendwie immer den Spielaufbau mit seinem rechten Fuß macht. Und jetzt ist es dann halt Deichmann, der von da mit seinem rechten Fuß den Spielaufbau macht, bei dem ich schon rechts denke, naja, lass es mal lieber.
Ja,
genau. Das ist halt das. Also selbst wenn das irgendwie funktioniert, ist es halt wirklich nichts, was dir nach vorne was bringt.
Ja.
Und in dem Sinne, wir gehen wir also nach hinten, vielleicht auch dein Lieblingsthema wieder, in der Zusammenfassung die offensive Lebensversicherung, der Cottbusser trifft wieder, wie toll, dass sie ihn halten konnten, eine offensive Lebensversicherung, die man halten kann, wäre auch mal schön, oder?
Stimmt, früher. Ja.
Schreiben wir es mal auf, vielleicht machen wir das nächstes Jahr mal. Ja, ansonsten, vielleicht ist das diese, das war, glaube ich, weiß nicht, ist das schon in der zweiten Halbzeit?
Dann? Nee, jetzt kommt die Scholz-Aktion.
Das, was du meinst.
Ja, ich meinte die Scholz-Aktion, ja.
Also, da kannst, Flöde, kannst du ja mal nochmal durchführen.
Ja, ich muss gestehen, ich habe es mir hier nochmal parallel in den Highlights angeguckt, weil ich gar nicht glauben konnte, was Marco mir erzählt hat. Es war die Scholz-Aktion irgendwie ein Einwurf und dann eben das wilde Rumgestocher fast an der 16er-Linie, oder? Also, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber also faktisch irgendwo rund um der 16er-Linie. Dass dann, ich meine auch Fröde und Scholz da dann irgendwie rumtuckern und Scholz dann auf jeden Fall zum Abschluss kommt, vom Torwart aus gesehen, rechts unten.
Einen ganz guten Abschluss.
Wahnsinnsabschluss, den er da halt irgendwie echt nochmal 5 Minuten vor der Halbzeit sauber raustaucht, der Torhüter, der Cottbusser, der jetzt noch die Nummer 2 ist, weil Marius Funk erst mal gekommen ist. Vielleicht.
Der ja auch nur die Nummer 2 ist, weil der eigentliche, der ja letztes Jahr auch überragend war, den sie aber auch gehalten haben. Also den hätten wir ja auch schon längst verkauft. Ne? Aber gut.
Ja, das Thema. Moritz hat auch unseren aktuell heute auch schon verkauft gerade. Alles weg. Alles muss raus. Alles muss raus.
Du hast aber so ist halt drin gespielt.
Ja, mit so ein bisschen mehr, Spielglück geht das Ding halt dann da rein.
Ja, Moment, aber geht nicht rein.
Ja, geht halt nicht rein. Ich glaube, letztes Jahr in manchen Situationen ist es auch nochmal reingegangen.
Jetzt ich kann es natürlich auch nicht dazu Frage stellen, ist es einfach dann auch irgendwie das Spielglück, das irgendwann fehlt? Vermutlich würde jeder sagen ja, aber na, also ich will die Diskussion nicht im Großen aufmachen, aber du hast schon irgendwie anhalten nicht so viel Glück. Also du fängst dir die Scheißbude gegen den Jahn nicht in der Nachspielzeit. Du machst das 2-2 gegen Stuttgart, dass du dir sicherlich auch irgendwie mit der Leistung verdient hast. Machst da vielleicht das 1-1. Dann laufen die Spiele schon ganz anders. Dann kannst du jetzt hier irgendwie auch mit, keine Ahnung, weiß ich nicht, 7 Punkten dastehen. Oder weiß ich nicht was.
Ja.
Sorry, ich wollte nicht jetzt schon
auch,
die aus.
Nee, aber das ist ja auch schon fair. Ist es ja fair. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit viel über Spielglück gesprochen oder über was ich immer noch der Meinung bin, dass wir letzte Jahre recht viel Spielglück eigentlich hatten, über so ein Jahr verteilt. Schon,
ja.
Moos ist nicht so überzeugt, für alle, die jetzt gerade leider die Kamera nicht sehen. Klar, wenn du sag mal, ich finde jetzt in den Spielen, es ist jetzt nicht so, dass wir unglaublich Pech haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ja, da mal Dusel, hier mal Dusel, das gar nicht. Also, nein, klar, wenn dir so ein Handelfmeter, der quasi nicht gepfiffen wird, weil es halt einfach in der Live-Situation nicht gesehen wird, das wäre halt eine entsprechende Dusel irgendwo. Und wenn ihr das Spiel gegen Cottbus geht, ja später auch noch, haben wir einen Pfostentreffer. Andererseits musst du auch sagen, dann ist die Definition von Spielglück, aber was Bruna da rauskratzt, das ist schon auch, das ist halt auch schon so ein Prozent mehr gewesen, als man es vielleicht
irgendwie über das Jahr einwarten kann. So? Also ja, Martin, passt das für dich? Also ist er dann vielleicht doch zurecht Schanze des Monats geworden, wenn er noch so viel raus tut, oder steht das dann immer noch in der Schwebe, ob es nicht vielleicht doch wer Carlsen vom Dach mehr verdient hätte?
Sag doch jetzt mal.
Für mich ist Bonat okay. Aber also zu dem Thema Spielglück finde ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie vier Spiele zurückdenke und mir denke, boah, wir haben aber die Chancen reihenweise unglücklich vergeben. Also es waren jetzt nicht so viele Chancen, wenn man vielleicht mal irgendwie 20, 30 Minuten in diesem Stuttgart-Spiel rausnimmt, wo es natürlich irgendwie eine massive Druckphase war. Aber da haben wir auch aus meiner Sicht trotzdem nicht unverdient verloren, weil es einfach...
Ja, wenn du die erste Halbzeit siehst, nicht. Aber wenn du das gesamte Spiel nimmst, sage ich dir, müssen zwei Punkte mehr gegen den Jahren her, einer mehr gegen Stuttgart, hast du schon mal drei mehr. Und darf gegen Cottbus vielleicht auch ein Dreier sein und nicht nur ein Unentschieden? Ja. Wenn du dich dann vielleicht nicht dumm anstellst, kriegst du den Vorsprung gegen Rostock länger als 2 Minuten über die Bank und dann stehst du jetzt ganz oben. Bam.
Ich meine, wenn du von 4 Spielen 3 Unentschieden spielst, dann schwingt da ja immer mit, dass die so oder so hätten ausgehen können. Also das ist ja von der ganzen Gesamtbewertung wahrscheinlich, wenn man es vorwegnimmt, auch das, so du warst jetzt nicht komplett unterlegen, du hättest mit ein bisschen mehr Spielglück wahrscheinlich auch tatsächlich viel mehr Punkte holen können noch.
Ah, das ist ja das, was ich versuche zu sagen. So, yeah. Quasi diese Unentschieden, die du holst, diese 3x1:1, ist es nicht so, dass du am Ende des Tages sagen musst, boah, Gott sei Dank haben wir heute den Punkt mitgenommen, sondern eigentlich musst du dir im Zweifel schon sagen, mein Gott, haben wir die Idioten halt wieder angestellt, dass wir da nicht vielleicht 2 Punkte mehr mitgenommen
haben. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn die gegnerische Mannschaft das Spielglück hat, holst du 0 Punkte. Aus jedem Spiel.
Genau.
Das, ich weiß, ich sehe, was du meinst, aber ich finde nicht, dass wir jetzt irgendwie vom Glück benachteiligt waren in den Spielen.
Doch.
Sondern ich fand es relativ neutral.
Auf jeden Fall.
Und wenn du halt sagst, naja gut, am Ende, jetzt sind wir ja gerade
bei den Spielen. Also wenn du es anquatschen willst, dass es neutral ist, wenn du gegen den Scheiß Jahren in der 97 Minuten Ausgleich kriegst.
Ja, aber haben wir auch drum gebettelt am Ende.
Naja, aber also faktisch kriegst du die Kackbude in der 97. Minute. Jetzt hört auf, Jungs. Kommt jetzt nicht an mit, wir hatten
Glück, dass wir gerne umgucken. Es war einfach neutral. Ich finde, über die ganzen Dinge werden weg. Es passt, dass wir diese 3 Punkte geholt haben von den
Leistungen. Kannst du irgendeine Abstimmung reinmachen in den Podcast?
Weiß, ob wir jetzt zu viel Spielglück hatten bisher.
Zu wenig,
ja. Zu wenig, um die Spiele zu gewinnen.
Ich finde,
ja,
für die Leistungen, die wir gebracht haben, die sind teilweise Käse gewesen, aber teilweise nicht so schlecht, dass wir nur 3 Punkte verdient haben. Da gehe ich nicht mit.
Aber bei welchem
Spiel? Ja, haben wir doch schon die Benevis-Wissen-Frage, oder?
Also bei welchem Spiel würdest du wirklich sagen, das hätte man gewinnen müssen?
Ja, hol den Scheiß 3 gegen Jan, hörst du mir echt zu? In der 97. Minute.
Ja, aber jetzt, da spricht jetzt gerade nur die Emotion aus dir.
Nein, Leute. Bitte macht diese
Frage. Wir haben gegen Regensburg eine Halbzeit echt gut gespielt und eine Halbzeit grottenschlecht.
Aber darum geht's ja nicht.
Es ja doch, das ist 1-1.
Nein, es geht doch darum, dass du in der 96. Minute dastehst und einen Dreier hast.
Ja, wir hätten ja vorher schon 2 kassiert, können wir in der Pona die nicht raus.
Aber hast du nicht.
Ja, und wir haben in der 97. Minute nicht dieses Tor nicht kassiert.
Du hast in der 97. Minute dieses Tor kassiert, weil dieser dumme Jahn-Spieler...
Nein, weil der dumme Fröde zu dumm ist, okay, den Ball wegzuspielen. Das ist doch kein Matchglück, das ist einfach nur dämlicher Kapitän.
Ja, wollte ich jetzt so nicht sagen, weil ich unseren Kapitän nicht verheizen wollte. Aber
ja, dann mache ich das.
Wollte sagen, dass nach einer unglücklichen Situation von Lukas Fröde, ja, da auf jeden Fall
unglücklich,
da auf jeden Fall ein Zuckertor vom Jahn in der 97. Minute reinfliegt. Und da könnt ihr mir nicht erzählen, dass da nicht jeder...
Ja, aber Kaigen fickt das Ding
in den Knick. Dass da nicht jeder sagt, dass du 2 Punkte mehr brauchst. So, ja, Spiel 1.
Wir brauchen
so, viel mehr Spiel. Dann fährst du Sonntagabend nach Stuttgart oder nach Großaspach zu Stuttgart, sorry. Wenn ihr mir erzählen wollt, nach der zweiten Halbzeit, die erste war beschissen, dafür hast du 2 Buden kassiert, passt. Aber nach der zweiten Halbzeit wollt ihr mir erzählen, dass du nicht mindestens 1 Punkt verdient
hast. Wenn du immer auf den Tisch haust, hört kein Mensch deinen Rant.
Sorry. Also jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal hier nicht irgendwie vom Podcast. Wollt ihr mir nicht erzählen, dass du gegen Stuttgart nicht mindestens 1 Punkt verdient hast? Ich bitte euch, Marcel Kostri kann ich da doch 5 Buden reinschieben.
Der aber hat er ja nicht.
Ja, weil es fehlt das Spielglück. Das fehlt das Spielglück.
Erzähl dir das seit 10 Minuten. Das Tor nicht
drin. Um Himmels Willen. Erzähl dir das seit 10 Minuten. Das ist fehlendes Spielglück. Das Spiel gegen Stuttgart. Ich lehne mich aus dem Fenster. Das musst du sogar gewinnen.
Ja, natürlich musst du das gewinnen.
Ja, also, da sind wir schon bei 5 Punkten mehr. 6 Punkte aus den ersten beiden Spieltagen. Geil. Totopokal weiter. Wie auch immer. Passt. Easy. Geile Nummer.
Können wir bitte so eine wahre Tabelle machen? Die Moritz-Tabelle für die dritte Liga.
Ja, also in der Moritz-Tabelle dritte Liga, bin ich dir ehrlich, stehen wir heute mit 10 Punkten. Ganz oben, weiß ich nicht, aber bis mit 10 ganz oben vermutlich. Also in 3 gegen den Jahren Pflicht, sorry Leute.
Ja, Duisburg hat 4 Siege aus 4 Spielen.
Top. Dann stehst du auf jeden Fall auf Aufstiegsplatz. Hinter Patrick Susik und seinen Freunden. Aber also der 3 gegen Stuttgart Pflicht, der 3 gegen Regensburg Pflicht. Mindestens ein Punkt, wenn nicht sogar 3 gegen Stuttgart 2. Sorry, Leute. Also mit der zweiten Halbzeit und den Voraussetzungen Pflicht. Stellst dich gegen Rostock nicht so super dumm an. Warte. Gegen Rostock nicht so super dumm an. Dann holst du da auch einen Dreier und nicht nur einen Punkt. Ja, hatten die bessere Chance am Ende vielleicht? Ja. Und gegen Cottbus, ich bitte euch. Also wenn wir da nicht das bessere Team waren, was hat denn für ein Spiel angeguckt? Da schießt du dann irgendwie in der Nachspielzeit noch einen Pfosten. Okay, danach sagt Martin, hast du Glück, dass du nicht den 2-2-1 von Cottbus fängst? Ja, aber also bis zu diesem Zeitpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt, also Leute, wirklich, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir das bessere Spiel gemacht als Cottbus. Jetzt beruhige ich mich auch wieder, aber Leute.
Ja,
und Markus Polo war auch nicht der Schanze des Monats, wollte ich mir erzählen.
Nochmal zusammengefasst, du hast jetzt gerade gesagt, wenn wir nicht so dumm sind gegen Regensburg, wenn wir jetzt nicht so dumm sind gegen Rostock, wenn wir nicht so dumm sind gegen Stuttgart. Natürlich, damit
genau.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Und das
wenn wir nicht so scheiße wären, dann würden wir die Spiele gewinnen.
Und das dumm möchte ich mit fehlendem Spielglück begründen. So, das war's für mich, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser, ich habe mich wieder beruhigt, aber also, so verkehrt sind wir doch gar nicht. Haben wir vielleicht, oder hat Ibu vielleicht ein bisschen zu wenig gekocht? Ja, da kann man drüber reden. Hat man das aber vielleicht auch vor der Saison schon gesehen, dass wir womöglich eine geile erste Truppe haben, aber irgendwie halt irgendwie, wie sagt man, die Breite des Kaders, die Breite des Kaders vielleicht nicht ganz gegeben ist. Ja, aber vor 3 Monaten saß er doch noch hier und hat in dir Stecker wunders wie gefallen, was er für ein geiler Typ ist. Ja, und jetzt ist er Fallobst. Jetzt kannst du ihn links hinten nicht aufstellen. Hat mir der Marco ja gerade erzählt.
Jetzt ja, kannst du ihn links hinten nicht aufstellen.
Weil er Rechtsfuß ist.
Darum geht's doch immer noch.
Ja.
Ich sag ja, außer da ich mal kein links hinten nicht spielen, weil er rechts auch nicht spielen kann und links auch noch zusätzlich.
Aber also, das ist ja, also sehe ich wie ihr. Wie gesagt, ich hab's vorhin gemeint, hier, es meinte ja ein dicker Kollege von mir letztens, dass er den linken Fuß noch zum Stehen hat. Aber, also. Muss ich ja dann auch schon verlangen können von ihm, dass er da jetzt vielleicht nicht den geilen Spielaufbau macht, aber vielleicht auch nicht drei Tore
verschuldet. Aber darum geht's ja. Er kann halt ein Lückenbüßer sein, genau wie Deichmann auch ein Lückenbüßer sein kann. Die Kritik ist ja an der Kaderplanung. Es kann ja nicht sein, dass wenn ein Spieler ausfällt, du nur noch irgendeinen hinstellen kannst für Schadensbegrenzung. Und für alle, die jetzt leider keine Kamera haben, Moritz entkleidet sich langsam, weil es ein bisschen heiß wird hier im Raum. Ich gehe mit dir mit, dass ich auch gerne dieses Spiel gewonnen hätte gegen den Jahn. Und wenn wir nicht so dumm sind, gewinnen wir das. Ich bin bei der Aussage, wenn wir nicht so dumm sind, haben wir mehr Punkte, gehe ich dir voll mit. Aber ich glaube halt nicht, dass wir mehr Pech als Glück hatten.
Doch.
Also vielleicht also minimal.
100%. Wenn wir da 10 Punkte holen aus diesen 4 Spielen, dann sitzen wir doch heute hier und
können. Ja klar, wenn wir 0 Punkte holen, dann schmeißen wir alle raus.
Ja. Also jetzt Retalk.
Ich meine, das Problem beim Fußball und der Drei-Punkte-Regel ist ja allein schon das, dass wenn du einfach einmal mehr Glück hast und einmal weniger Glück hast, dann hast du trotzdem einmal gewonnen und einmal verloren.
Genau.
Ist mehr als bei zweimal unentschieden. Das ist mir schon
richtig
klar.
So. Und jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich hin will.
Dass wenn wir unsere Spiele gewinnen, wir mehr Punkte holen, wenn wir nicht gewinnen.
Nee, vielleicht,
aber
wenn, du, jetzt mehr Punkte. Wenn du vielleicht ausgeglichenes Spielglück hast, okay, dann holst du vielleicht halt gegen Stuttgart nur einen Punkt oder verlierst du ihn sogar. Aber holst du gegen den Jahn einen Dreier. So, hast du mehr Punkte, wie du jetzt hast. Punkt, Word.
Okay, aber dann haben wir, okay, damit können wir ja gehen. Heißt aber trotzdem nicht, dass wir jetzt fehlen, also wir hätten ja trotzdem keine Benachteiligung durch Spielglück.
Der bin ich zu, ne? Da hätten wir 2 Punkte mehr.
Ja, aber das ist ja nur eine Umverteilung von Spielglück.
Faires Spielglück.
Wenn du jetzt sagst, wir gewinnen unverdient gegen und verdient 3-0 gegen Rostock und verlieren dafür jedes andere Spiel, weil Elfmeter falsch gepfiffen wurden. Das ist auch eine Umverteilung von Spielglück und trotzdem mal 3 Punkte am Ende.
Aber ein Umverteilung des Spielglück wäre, wenn du ein Spiel Glück, ein Spiel Pech hättest.
Ja, hatten wir ja nicht.
Leute, ich muss das irgendwann noch schneiden.
Mach doch. Was willst du denn schneiden? Das ist super, was wir hier machen.
Das kannst du keinem antun.
Okay, Moritz, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir uns nicht ganz einig werden. Aber wir haben 3 Punkte jetzt gerade. Und vielleicht machen wir kurz das Energiekonferenzspiel zu Ende und reden dann weiter über das Thema.
In dem zu den Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, immer noch 1-0 für den Gegner steht, oder?
Also wir tun echt langsam wie so eine
Ja, das könnte sein, ne?
Ja, es steht 1-0 für Cottbus. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Vielleicht gehen wir jetzt mal nach dem kurzen Exkurs in die zweite Halbzeit.
Da erstmal, ich traue es mir ganz schön zu sagen, Pohn hat nach der Halbzeit Luis eine geile Parade gemacht.
War das bei diesem Freistoß?
Dies nach dem 1-2-1.
Der gleich in der 46. Oder so.
Okay.
Genau. Habt ihr nicht auf dem Schirm, deswegen vielleicht nicht ganz bewusst Chance des Monats gewählt.
Ja.
Hat auf jeden Fall gemacht.
Ist ja quasi Spielglück eigentlich, wenn er
uns... Du meinst, wenn der Ponat die ganzen Dinger nicht... Weißt du, wenn wir jetzt dieses Jahr den Böfink im Tor hätten, statt den Ponat, hätten wir 7 Gegentore mehr, das ist dir bewusst. Wie würdest du das jetzt bei Spielglück und Pech einsortieren? Also ich würde es auch nicht Glück nennen, aber ich finde, das ist schon...
Ich würde hier gerne den Umschwung suchen, würde noch mit der Stuttgart 2 Spiel bringen, weil wir von Stuttgart 2 doch ein Spiel verpflichtet haben letztes Jahr, der Mattes Hoppe heißt und der eine Wahnsinnszuckerflanke oder das zuckerlanger Ball auf Carlsen vom Dach gebracht hat.
So ein krankes Ding.
Das ist aber auch ein bisschen Stellungsfehler.
Was? Was hat er gerade gesagt?
Wie kann man denn so ein geiles Tor als Stellungsfehler abtun?
Stellungsfehler.
Ich kann es
nicht. Ja, vorher das Ding von jemandem Schuss.
Hier hängt doch aus 80 Metern. Kamera.
Also es war...
Marco, das war ein Wahnsinnstor. Lass uns mit dem Martin einfach ignorieren. Das war ein Wahnsinnstor.
Wenn Toni Kroos den Ball spielt, sagen alle Toni Kroos.
Ja, der Fuß der Nation.
Und als Max Plath letztes Jahr diesen einen Ball zum Tor in Haching war das, glaube ich. Da hat er einen überragenden Ball gespielt und keiner wollte es mir glauben.
Ja, weil der nicht so geil war wie der.
Also der Hoppeball, der war wirklich wow.
Ja, also gehe ich voll mit, war reine Provokation.
Krasser Stellungsvorlage.
Nimmt er auch gut mit. Geiles Tor. Auch, ja,
also auch die, auch die Annahme.
Und ich würde sagen, er rettet in dem Moment auch Pohn hat echt den Arsch, weil sonst wäre das nichts geworden.
Übrigens, wer hat es nochmal gemacht? Sag's nochmal.
Carlsen vom Dach.
Vielleicht Kandidat für Spieler des Monats, oder?
Ja, vielleicht.
Der Carlsen vom Dach.
Aber wenn wir drüber reden, dass es seine erste geile Aktion im Spiel war und Pohn hat halt schon 4-mal jetzt erwähnt wurde.
Ja, ist gut.
Okay, wir einigen uns jetzt darauf, dass Pola das schon verdient hat. Und Hoppe, also das ist ultra geil. Ich glaube, Carlsen war kurzzeitig überrascht, wie geil eigentlich so ein Ball kommen kann. Und den hat er dann aber trotzdem auch ganz gut verwertet, würde ich behaupten. Kann man schon mal machen, so ein Ding. Schickes Gesamttor. Ich würde sagen, der ist auf jeden Fall schon mal auf der Liste für Tor des Jahres für Schanzer Zeitspiel.
Besser als der von Kaigin?
In der gesamten
Liste? Also
das ist die Frage, sagst du Abschluss? Oder?
Ja, genau.
Das Tor von Carlsen nicht, aber die Gesamtsituation war schon sehr, sehr nice.
Genau, Tor von Carlsen war echt gut gemacht, aber der Ball war zu geil.
Vor allem, was man zu dem Carlsen noch sagen muss, dann machen wir weiter, ist ja auch, dass er ja schon relativ wenig Platz hat zwischen Annahme und dann auch Abschluss. Also der hat den Ball ja nicht irgendwie außerhalb des Sektors angenommen und dann noch irgendwie aufs Tor zudribbeln konnte. Und er hat ihn ja im Endeffekt knapp über die Spiele bekommen, angenommen und musste dann ja irgendwie 5 Meter vom Tor den nochmal am Keeper...
Ja, es ist halt einfach, sowohl der Vorlagengeber als auch der Torschütze machen es halt technisch stark. Und das ist halt, also, und es ist vor allem präzise, also diese Vorarbeit, was uns ja daran so gut gefällt, ist einfach, dass es ein präziser Ball ist. Und das ist ehrlich gesagt das, was, klar, es ist dritte Liga, ist schon klar, dass das kein Champions-League-Niveau ist, aber das ist mir in dem Spiel nochmal massiv aufgefallen. Es ist halt einfach über den Großteil des Spiels so dermaßen unpräzise. Also ein Max Bezuschkow ist mir da wieder aufgefallen und nicht positiv in dem Spiel, der ja eigentlich auch eine Rolle spielt, die schon von präzisen Ballannahmen, Ballmitnahme und Pässen lebt. Und wirklich, also ich bin vom Fluchen nicht mehr rausgekommen. Also Max Bezuschkow ist mir in dem Spiel wirklich massiv negativ in Erinnerung. Ja.
Also ohne zwischendurch zu atmen aus dem Schwärmen über dieses Tor und einen Rant über einen komplett anderen Spieler in einer komplett anderen Situation.
Nee, also es fällt mir halt vor allem deswegen so positiv auf, weil der Schnitt der Genauigkeit der normalen Pässe auf 10 Meter in dieser Mannschaft hundsmiserabel ist. Es tut mir leid.
Ja, nicht in dieser Mannschaft, aber in anderen Mannschaften der Liga.
Ja, mag sein, dass es einmal Drittliganiveau ist, aber trotzdem für einen Profifußballer, der damit sein Geld verdient und sich zentraler Mittelfeldspieler nennt, kann ich ja wohl erwarten, dass er einen Pass auf 5 Metern irgendwie an den Mann bringt. Es tut mir leid.
Fehlendes Spielglück.
Wenn es vorher ein Ticken regnet, dann kommt er an.
Das kann ja wenn er gut gewässert wäre.
Ja? Moritz, ich kann dir eins sagen, du warst jetzt 3 oder 4 Mal in dem Podcast, aber öfter wird es auch nicht.
Ich wäre dafür, dass er auf jeden Fall jede Woche wieder auftaucht. Ich finde das super. Ein bisschen mehr Provokation hier im Laden. Wo machen wir denn jetzt? Also,
wir wollten das nächste über Sturm.
Ja, wobei, jetzt habe ich hier gerade wieder stehen, Ponat-Parade. Das war dann der Freistoß, oder?
Ja, jetzt hört mal auf.
Aber das war wirklich der Freistoß, der war auch sehr gut rausgeholt. Ja. Ja, und dann, jetzt kommt dein Stichwort,
Spielglück. Ja. Ja. Habe ich halt schon Angst, wenn ich das sagen möchte, aber es war am Ende des Tages ja auch wirklich faktisch fehlendes Spielglück, dass Sturm da diesen schon geilen Ball an den Pfosten schießt. Ja. Super spät im Spiel.
Ja, und aber direkt danach dann auch Thiele nochmal freistehend am Tor vorbeiköpft.
Ja.
Da muss man auch sagen. Aber ja, natürlich. Wenn er gegen nicht in Rost geht, sondern rein, dann holst du dir da Punkte wahrscheinlich.
Also insgesamt finde ich, die letzten 10 Minuten waren relativ wild dann, wenn man so will, irgendwie das, was ich vorher gemeint habe, auch irgendwie, wir lassen es relativ ruhig angehen, versuchen dann hinten raus irgendwie in der Art offenen Schlagabtausch irgendwie dann auf unsere Seite zu ziehen. Gehe ich mit, Pfostenschuss ist unglücklich. Ja. Aber also ich fand da auch in diesen letzten 10 Minuten waren wir overall die fittere Mannschaft und waren da näher dran am Sieg. Und jetzt zu eurer Thiele-Chance da in der Nachspielzeit. Bin ich der Einzige, der das so sieht? Das war doch ein klares Handspiel von Thiele, oder? Also das ist noch nicht mal ein Kopfball. Der geht da mit der Hand so hin. Das wäre Hand Gottes gewesen in As It Best. Also ich weiß nicht, was da alle sehen, aber das ist für mich klares Handspiel.
Ja, du hast ja auch vorher von Hoppe schon einen Schuss gesehen aus 80 Metern. Also von dem her bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, was ich da glauben soll.
Das hieß bei Magenta gar nichts.
Na, das ist überhaupt keine, was hast du das gesehen?
Ja, bei Magenta.
Also wir haben jetzt kurz mal Video gemacht, wir können das Handspiel nicht auflösen, dass Martin gesehen hat, aber schreibt es uns doch mal in die Kommentare, ob das Hand war und ob ihr irgendwo einen Streamer habt, der mehr als 7 Pixel auf Thiele zeigt. Also sorry, Magenta wird auch jedes Jahr schlechter.
Es wurde nicht gepfiffen. Also,
aber ja, Scholz reklamiert Handspiel.
Wenn
ja.
Das ein Tor gibt, dann reden wir das Ganze.
Dann ist es wirklich
den ganzen Podcast hier nur über diese Saison aus meiner Sicht.
Ja, nee, ich sehe ja nichts. Also okay, vielleicht war es Hand, niemand kann
es auch. Und dann, also so habe ich jetzt gesehen, das ist meine Einschätzung, aber dann die Schiedsrichterin als Schiedsrichterin des Spieltags zu wählen, weiß ich nicht, wenn es wirklich Hand war. Wovon ich ausgehe, weil ich habe so gesehen. und dann das nicht zu sehen, was potenziell halt der Siegtreffer in der Nachspielzeit das Spiel komplett oder das Ergebnis komplett ändert, dann weiß ich nicht, ob man dann das als Schiedsrichterin Spieltags wählen muss.
Wenn es Hand war, keiner weiß es.
Ja.
Wir reden hier von Theorie.
Ja.
Theorie und Praxis.
Ja. Das ist schon kurz eine Verschwörungstheorie, das Handspiel, glaube ich. Aber
in der Theorie hätten wir auch ein Tor mehr gegen Stuttgart 2 machen können.
Ja, in
der
Theorie haben wir eigentlich gegen Regensburg gewonnen und gegen Rostock und wir sind Zweiter hinter Susek. Ich weiß nicht. Wenn wir aus diesem Podcast rausgehen, habe ich keine Ahnung mehr, wie viele Punkte wir haben, keine Ahnung, wie viele Spiele wir haben, weil ich einfach komplett verwirrt bin. Ja gut, also mit einem 1:1 gehen wir aus Cottbusheim. Und jetzt haben wir 3 Punkte aus 4 Spieltagen. Und wir haben ja jetzt immer die, ich weiß nicht, wie ich das Conclusion nennen will, was wir jetzt vorher in der Halbzeit vom Cottbus-Spiel getan haben. Aber wir haben ja schon viel darüber geredet, wie wir jetzt diese 3 Punkte einordnen.
Ich will ungefähr wiederholen, was ich vorher gemacht habe.
Ja,
du hast dein Feuer verschossen.
Ich sag, faktisch hast du einfach zu wenig Punkte für das, was du geleistet hast. Und zu wenig Spielglück. Keines dieser Unentschieden hättest du nicht gewinnen können. Word.
Ja, also stimmt. Also du hättest die gewinnen können, hast aber nicht.
Für ein stumpfes Stimmt habe ich jetzt aber vorher ganz schön lange geschrieben.
Ja, aber stimmt, weil Martin das Stimmt aber vergessen hat. Einfach nur, weil er ins Bett will und nicht jetzt nochmal eine halbe Stunde über das Aber diskutiert. Also ja, natürlich, haben wir vorher auch schon gesagt, klar, wenn das in diesen Spielen für dich läuft und du nicht so doof bist, das Tor zu treffen, dann kannst du diese Spiele gewinnen. Aber ich sag dir, dass jeder einzelne Fan dieser anderen Vereine, wahrscheinlich außer Stuttgart 2, weil die haben ja gewonnen, auch sagt, naja, wenn wir jetzt nicht so doof sind, die Bude da zu machen, dann kann man das auch gewinnen.
Also ich glaube auch, dass jetzt kein Gegner sagt, boah, Ingolstadt war aber so stark.
Ja, kann man glücklich sein, dass man einen Punkt geholt hat.
Genau. Also ich glaube, dass da schon auch jeder so wie wir über die Gegner sagt, gegen Ingolstadt, da hätten wir auch gewinnen können. Ist so. Ja.
Also wenn der Marco mir, ich will noch einmal was zu sagen, wenn der Marco jetzt gerade erzählen will, dass es keinen Regensburg-Fan gibt, der sagt, Gott sei Dank habe ich da noch einen Punkt geholt, ja, da fresse ich ein bisschen. Also das kann nicht euer Ernst sein.
Ja, vom Spielverlauf her, aber von der rein spielerischen Klasse, wenn du in ein neues Spiel reingehst, von der Klasse, die wir aktuell auf den Platz bringen.
Ja, aber ist doch
nicht so, dass du als Gegner hergehst und
sagst... Ja, aber du verdrehst doch die beiden Dinge. Weil, weißt du, bei dem Regensburg-Spiel sagst du dann am Ende nur, es geht dir nur darum, dass in der 97. Minute ein Tor geschossen wurde. Glaube, bei den anderen Spielen sagst du, ja gut, also über das Spiel hinweg haben wir eigentlich genug Chancen gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Das sind ja zwei verschiedene Ansichtsarten von einem Spiel.
Ich würde auch sagen, gegen Cottbus kannst du in der 90. den Sturmball reinmachen und gewinnst das Ding.
Und Thiele kann ja an Gottes reinmachen und gewinnt das
Ding. Ja, haben wir ja gerade gelernt, dass das auf jeden Fall Handspiel wäre, das nicht gezählt hätte.
Doch, hätte ja gezählt, wurde ja nicht abgepfiffen.
Ja, also ich sehe, in keinem dieser Spiele sind wir chancenlos, aber in keinem dieser Spiele sind wir gnadenlos überlegen. Deswegen, und jetzt kommen wir zur Konklusion von vorher, wir haben jetzt 3 Punkte und die sind eigentlich in Ordnung. Du kannst mehr Punkte holen, du kannst weniger Punkte holen. Und wenn du halt ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit von so hast, dann holst du halt nochmal Punkte raus. Ja, also natürlich hast du recht, dass ein Kostli in dem Spiel gegen Stuttgart 2 allein 3 Buden machen muss. Oder kann, ne? Also, ne? Hat er aber nicht.
Hat er nicht.
Ja, und der Bonat kann auch dreimal sich nicht so weit strecken. Und das Ding hat hart.
Dann wäre
auch nicht Chance des Monats geworden. Ist er aber. Und deswegen haben wir 3 Punkte. Und nicht 0.
Ja.
Aber wir haben auch nicht 9. Und jetzt haben wir 3. Und jetzt haben wir ja schon rausgehört, so ist also so minimal, so zwischendrin, zwischen den Zeilen, dass du sagst, eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man gerade aufbauen, kommt was raus.
Ja, ich sag von dem, was wir irgendwie zumindest immer wieder stellenweise gespielt haben, fand ich nicht so verkehrt. Wenn du nur die Ligaspiele nimmst.
Ja, die nehmen wir jetzt mal.
Genau. Fand ich stellenweise echt nicht so verkehrt. Und dann ist mir im Endeffekt ja, wenn du es hart so siehst, hast du ein Viertel der Punkte geholt. Und hast quasi punktemäßig 3 von 12 möglichen Punkten geholt. Und das ist ja am Ende des Tages schon ziemlich scheiße. Ist ja wie wenn du 1 von 4 Spielen gewinnst. Also du gewinnst ein Spiel und verlierst 3. Dann hast du auch 3 Punkte.
Ja, de facto stehst du halt aktuell auf einem Abstiegsplatz.
Genau. Und so scheiße fand ich uns nicht.
Nee, so scheiße fand ich uns auch nicht. Und
ich würde uns mal mindestens irgendwo mitnehmen.
Ich glaube, die Gefahr am Anfang ist natürlich immer, also wenn wir jetzt mal, also du kannst ja jetzt auch mal so ganz neutral auf diese 4 Gegner schauen und sagen, du spielst gegen einen Absteiger. Du spielst gegen einen Aufstiegsfavoriten. Du spielst gegen... gegen Fallobst und dann gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr 90% der Saison im Aufstieg mitgespielt hat.
Aber auch nicht
mehr. Nein, das ist neutral. Ja. Also erstmal neutral, wenn man sich nur die Tabelle anschaut. Dass Regensburg 48 Spieler abgegeben hat und sicherlich kein Aufstiegsfavorit ist, auch wenn die Absteiger sind. Das ist ja auch nochmal eine andere Wahrheit, die wir jetzt auch nicht betrachtet haben.
Erstmal wir sind noch mehr als wir, oder?
Ja. Deswegen, also auf dem Papier hast du jetzt mal gegen, ist nicht die Nugraufen gewesen. Hast halt 3 Punkte. 3 Punkte sind zu wenig. Ja, als Punkte zu 3 Punkte zu wenig, weil mit dem Schnitt steigst du ab, fertig. Aber interessanter wird ja wahrscheinlich dann irgendwie, wie wir jetzt nach 2 Spieltagen jetzt reden. Also die nächsten 2 Spieltage sind gegen Havelse und gegen Schweinfurt. Und da ist dann aus mit, wäre ich nicht zu doof, treffe ich einen Pfosten, spiel Glück, da müssen 6 Punkte her.
Guck, und jetzt machen wir das ganz einfach. Wir geben jetzt dem Martin einen Satz. Was erwartest du dir von diesen beiden Spielen?
6 Punkte.
Sehr gut.
Oh.
Und dann geben wir uns die Hand.
So.
Und dann beruhigen wir uns wieder und gehen das zum Podcast Thomas-Breite raus.
Ja, und da müssen wir, aber das ist ja...
Aber auch Hades-Breite.
Ich meine, das ist ja immer dasselbe am Anfang. Und letztes Jahr am Anfang auch irgendwie gesagt, jetzt lief es am Anfang ja auch scheiße. Und plötzlich lief es dann im Rest der Hinrunde plötzlich extrem gut. Wir haben Entwicklungen gesehen, die alle verschwunden sind danach. Bla, 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 alles toll. Deswegen, ja, es gibt Ansätze und es gibt gute Ansätze. Nein, ich sehe uns jetzt nicht irgendwie gerade um Punkte betrogen oder sonst was. Es sind zu wenig Punkte, vielleicht für deine Aufwände. Die Frage ist ja nur die, wie bauen wir darauf auf? Und ist das, was wir jetzt an Kader da haben, um da wieder auch den Schluss zu drehen, jetzt genau mit so einer Baustelle, die wir jetzt schon gesprochen haben, im Linksverteidiger, ist das was, von dem wir jetzt sagen, ja gut, damit drehen wir jetzt den Turn, machen eine entsprechende Entwicklung und dann sieht das nach einer ordentlichen Saison aus. Wir reden ja nicht über Aufstieg. Also ich weiß nicht, ob du über Aufstieg redest. Wir haben letztes Mal recht klar aber weit weg von Aufstieg geredet. Das ist ja auch immer die Frage dessen, wie du halt an, jetzt in diese Spiele reingehst und die Bewertung der Spiele reingehst.
Die Frage ist vielleicht auch ein bisschen das. Ich hatte quasi mehr oder weniger auch dieselbe Frage jemandem gestellt letzte Woche oder vielleicht sogar diese Woche. Und die Person hat mir gesagt, hey, Moritz sieht es so, wenn was gehen soll, dann musst du die Länderspielpause nutzen. Du musst versuchen, deine schon relativ neu zusammengewürfelte Mannschaft halt näher zusammenzubringen. Also quasi wirklich diese 14 Tage ohne Spiel halt einfach nutzen und dann 6 Punkte holen gegen Schweinfurt, erstes Heimspiel und dann englische Woche gegen Havelse. Ich weiß gar nicht, wenn wir da am Wochenende dann spielen, ist es dann schon Wiesbaden, also Wien. Ja, also holst du 6 Punkte und dann guckst mal, was gegen wen geht. Und dann sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus. Das muss natürlich hoffen, aus FC-Sicht.
Ja, genau, am Endeffekt, wenn ich jetzt wirklich, also wenn du jetzt nämlich diese zwei Spiele gewinnen solltest und das auch überzeugend gewinnen solltest gegen Havelse, wie auch immer sie nennt, und Schweinfurt, dann, mein Gott, dann sind es halt insgesamt 9 Punkte aus 5. aus 6 Spielen, das ist immer noch kein überragender Punkteschnitt, aber die Welt sieht schon
wieder die Hälfte geholt, ja, da bist du drin.
Du darfst halt nur gegen die auf keinen Fall jetzt irgendwie da wieder sagen, oh, gehst du nicht ins Spiel, wobei Martin jedes Mal sagt, wir haben die ersten 5 Minuten gut gespielt und danach wird scheiße. Christian Hofi.
Richtig.
Also da müssen halt einfach 2x 90 Minuten ordentliche Leistungen ja, diese Spiele gewonnen werden. Und dann kannst du sagen, okay, da muss eine ganz neue Mannschaft, ein ganz neuer Kader sich zusammenfinden. Du musst erstmal auch Abläufe hinbekommen, du musst erstmal gucken, wie du da überhaupt vorne und hinten über 90 Minuten stabil agieren kannst. Und dann ist es verständlich, dass du halt nicht jedes Spiel auf deine Seite ziehen kannst am Anfang. Im Gegensatz zu vielleicht Duisburg, die jetzt halt gerade mit einer Euphorie-Mannschaft da schon wieder durchmarschieren.
Am Anfang der Saison ist es ja immer irgendwie so ein, ja, wo entwickelt sich Sinn, wie ist unsere Entwicklung? Aber im Endeffekt ja, haben wir jetzt das Positive, was wir mitnehmen müssen, ist, wir sind konkurrenzfähig. So, das ist erst schon mal mit einem Kader, der zu einem Großteil der Spielerinnen besteht, die in dieser Liga noch gar nicht gespielt haben, schon erstmal was man mitnehmen kann. Aber die Frage ist halt wirklich, wie ist unsere Entwicklung in Relation zur Entwicklung der anderen Mannschaften? Also werden wir perspektivisch mehr Spiele auf unsere Seite ziehen können, wie wir das jetzt in den ersten 4 Spielen gezogen haben? Oder müssen wir halt befürchten, dass vielleicht, weil der Kader nicht breit genug ist, weil, weiß ich nicht, Mannschaft und Trainerteam nicht diese Entwicklung zuzutrauen ist, vielleicht sich die anderen Mannschaften besser entwickeln und wir dann eher ins Hintertreffen geraten. Weiß man nicht, keine Ahnung. Aber also insgesamt ist es halt wieder so ein, ja, wir haben eigentlich gar kein Saisonziel irgendwie als Verein. Wir schauen einfach mal. Wir haben auch bisher noch keinen Sieg, wir haben auch keinen Linksverteidiger.
Letztes Jahr haben wir uns nur aufgeregt, so, das ist unser Ziel.
Wir stehen auf einem Abstiegsplatz, interessiert eigentlich auch irgendwie keinen. Klar, muss man nach 4 Spieltagen jetzt die Tabelle nicht überdramatisieren, aber es ist halt erstmal ein Alarmsignal. Wir haben im Toto-Pokal
ja, das ist
eigentlich Runde für Runde wirklich mit Hängen und Würgen irgendwie gespielt.
Ja, es gibt genug Alarmsignale, aber es gibt halt auch genug, irgendwie, auf dem du natürlich aufbauen kannst. Ich glaube, was wir an Offensiven Potenzial haben, das ist ja jetzt mehrfach stark aufgelistet, also mit Kalgi und Karlsen und Brochers und in der Verbindung mit einem jetzt sehr deutlich offensiveren Kosti. Das sieht Julian Kügel, ja, natürlich auch eine Waffe von der Bank in der 89. Minute. Da ist ja wirklich viel Potenzial da. Die Frage ist ja wirklich nur die, wieder, ehrlich gesagt, wenn man sich den Kader anschaut, wie baue ich das auf von hinten? Also dann kommen wir wieder an den Punkt, den du vorher meintest, Martin, Bischuschkow ist halt wieder sehr grau unterwegs und das sieht jetzt nicht aus nach dem wahnsinnigen Spielmacher.
Daneben, aber ist das Kind nicht jetzt auch schon im Brunnen gefallen mit Transfers?
Ja,
das,
ja,
das kannst du
ja
noch holen.
Nee, aber es geht ja jetzt auch also darum, also wo hast du halt wirklich Potenzial und wo fehlt es halt dann irgendwo. Und deswegen denke ich mal wirklich, aus der Zentrale ist es halt immer noch schwer, aus der Plath hat jetzt dann wieder irgendwie mehr Spielanteile. Und deswegen finde ich es halt erst recht irgendwie dramatisch, wenn dir dann so ein Rosenlöcher links aus wegbricht und du sagst, du kannst da nur Lückenfüller setzen, die nicht das Spiel aufbauen.
Kalgi haben wir ja auch noch gar nicht geredet, ist ja auch erstmal, fällt ja auch erstmal wieder mehrere Wochen jetzt aus. Also Rosenlöcher und Kalgi, wenn man so will, ja vielleicht auch die zwei besten Transfers, so, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man die Dänen einschätzt, aber so von den Namen her hätte ich jetzt was gesagt, waren die schon als feste Stütze in dieser ersten Elf eingeplant.
Sturm?
Sturm erstmal jetzt ist fit und kommt von der Bank.
Genau, so. Aber von dem hatte man doch, also gerade im Trainingslager, als wir dann in Italien waren, dachte ja schon eher, wow, der müsste ja vielleicht auch nicht bei uns spielen, aber Freiburg 2 halt Regio und nochmal eine Liga höher, sich ein bisschen präsentieren.
Da haben wir auch ordentlich den Hype-Train angefragt und den, ich glaube, jeder als bester Transfer irgendwie
also ein Stückchen, was Martin sagt, ja.
Ja, also im Endeffekt sind jetzt 2 Stützen schon mal wieder irgendwie weggebrochen und ja. Das macht die Sache jetzt auch einfach erstmal nicht einfacher.
Ja, richtig. Also ich finde tatsächlich, wenn man auf der anderen Seite positiv sieht, also Hoppe ist ja noch Licht und Schatten. Aber wenn der sich noch so ein bisschen justiert, also der spielt ja einen Ball nach dem anderen so in den 16er rein. Nur die meisten fliegen ja noch irgendwie so ein bisschen über das Ziel hinaus so irgendwo hin. Aber ich glaube tatsächlich, dass da schon was gehen
kann. Also ich kann mit der Rechtsverteidigerqualität auf jeden Fall leben.
Ja.
Aber so mit dem insgesamten Stamm, der diese Mannschaft eigentlich tragen sollte, nämlich halt sowieso diese Achse Lorenz-Fröde, die ja quasi die einzige stabile Personalie in diesem Verein seit 3 Jahren irgendwie ist. Von der bin ich seit jeher nicht massiv überzeugt, dass die diesen Verein trägt oder diese Mannschaft trägt. Plus jetzt diese Stützen, die neu hinzugekommen sind, wie Rosenlöcher, ganz klare Nummer 1 als Linksverteidiger, weil einziger. Und auch Besuschkow offensichtlich gesetzt und so. Jetzt Kaygin auch verletzt. Also ich bin von dem Stamm jetzt nicht massiv überzeugt. Plus, also Qualität in der Breite sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Und das, was wir uns aber immer auch auf die Fahne schreiben mit, ja, aber der Kader ist nicht so breit, deswegen kriegen die Jungen aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance, sehe ich im Moment ehrlich gesagt auch nicht so. Also wenn man jetzt mal Ponert, der ja eigentlich ein Rückkehrer ist, ja, klar, Ponert Eigengewächs geschenkt, aber ansonsten war jetzt zum Beispiel in Cottbus keiner aus der eigenen Jugend irgendwie mit dabei. Mein Decker ist vielleicht nah dran, aber darf dann nicht mehr Ersatz-Linksverteidiger spielen, weil Deichmann spielt. Öztürk hat am Anfang so ein bisschen Kaygin vertreten. Aber ja, Plath kam jetzt irgendwie auch dann mal rein. Aber so auf dem Level, wo wir vielleicht schon mal waren mit NLZ, sind wir auch gerade nicht. Ich meine, klar müssen die Jungen vielleicht auch immer irgendwie erstmal nochmal eine Halbserie mit rankommen oder mit reinschnuppern, bevor sie eine Säule werden. Aber auch da sind wir jetzt nicht so das, was wir uns zumindest immer mit all den anderen Sachen, die wir gegen Spieler ab und so weiter, weil wir auf die Jungen setzen, machen tun wir es gerade auch nicht. Aber so.
Es sind 4 Spieltage. Also und Kaygin hat sich jetzt verletzt. Also ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und es geht auch ein bisschen konträr zu dem, was letztes Jahr irgendwie lief und was man sich jetzt auch dachte am Anfang der Saison, wenn man sich den Kader angeschaut hat, wie viele Plätze halt besetzt sind durch Jugendspieler. Aber es sind 4 Spieltage. Mal schauen, wer jetzt Kaygin dann irgendwie effektiv vertritt. Und man schaut, natürlich muss man erstmal gucken, dass man in eine Stabilität kommt mit der Mannschaft, die man da hat. Und wenn man jetzt jeden Spieltag dann die ganze Mannschaft wechselt und dann gleich wieder sagt, naja, dann bist du vor raus oder wer auch immer raus, dann dadurch kommst du ja auch nicht in, jetzt wirklich in eine Stabilität am Anfang der Saison.
Wer wäre denn die planmäßige Ersatzperson für Kaygin?
Ja, gegen Cottbus war es ja Plath. Wobei ich Plath schon ein bisschen defensiver sehe. Aber ja. Plath hat mir echt gut gefallen in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen. Hat gute Ballgewinne drin gehabt. Und ist halt auch, ehrlich gesagt, einer der ballsichersten Spieler in dieser Mannschaft.
Aber Plath hielt ich halt im Zweifel schon eher als Konkurrenz für Fröde.
Ja.
Und ist halt deutlich weiter hinten. Nicht nur ein bisschen, sondern deutlich weiter hinten. Ja. Ist ja im Zweifel 6 versus 10.
Ich weiß nicht, wir hatten zumindest in unserer Saisonvorschau-Folge auch Carlsen eher auf dieser eher zentraleren Positionen gesehen, da hat er halt jetzt eher diese Sturmrolle gespielt. Macht das ja auch ganz gut.
Ja. Hat er zurückfallen lassen. Also ich glaube schon auch, dass er da spielen kann. Und die Frage ist ansonsten, müssen wir mal, Gül war ja eh immer die Diskussion, wo der dann zu Hause ist. Das hat er ja schon defensiver gesehen. So die letzten Jahre so richtig viele Zehner hatten wir ja seit Jahren nicht mehr. Also das ist ja richtig, also diese Zehner-Position, die war ja schon oft sehr vakant bei uns. Das Wolfgang, Transferphase ist soweit durch. Ich meine, eine interessante für uns, glaube ich, noch in der Transferphase ist der Röhl-Wechsel in die Premier League, weil der uns dadurch
dann hoffentlich
nächstes Jahr Ausbildungsentschädigung gibt von 500.000 ungefähr, ja, dem wie jetzt die Transfersumme aussieht. Ja, bei 20 Millionen sind es, glaube ich, 500.000.
Okay.
Bei 25 Millionen wäre es irgendwie 56.000 oder sowas. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie jetzt die Socket-Ablöse aussieht. Aber das wäre die Auslösungsentschädigung ohne Weiterverkaufsklausel, weil da hat man ja eigentlich schon mal darüber diskutiert, dass es die nicht mehr gibt.
Aber habt ihr ihn verfolgt in Freiburg, also wirklich aktiv verfolgt? Ist ja dieser Banger-Spieler, der mit 20 Millionen nach England geht und da auch performen kann?
Ja, ist, dass er halt in Freiburg gerade keine Rolle gespielt hat, das ist schon. Es zeigt es halt ganz gut, wie der Markt irgendwie und wie die Premier League agiert.
Der hat halt,
aber dass er die Anlagen hat, ist halt, glaube ich, auch umgeschritten.
Hat er in der EM gespielt?
Hat auf jeden Fall, glaube ich, einmal irgendwie das Tor für die Nachspielzeit
geschossen. Er wurde eher eingewechselt. Also eine Banger-Tor geschossen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, so viel wie der verletzt war letzte Saison, überhaupt Zeit in Freiburg ist, ist es schon ein Wunder, dass er jetzt für so viel Kohle geht. Und andererseits, und zusätzlich, was Freiburg auch an der Position jetzt an Konkurrenz hat, dazwischen, die haben ja auch einige geholt, da war das jetzt auch nicht so, dass wir sagen, ja, wir setzen auf jeden Fall auf Röhl, das ist ja, also da...
Aber nimmt man mit, oder? Also 500.000 Euro in dem ganzen Konstrukt FCI, wie wir es da stehen, wird die halbe Mille ja schon schmecken.
Ja.
Ja, also ich meine, entweder DFB-Pokal qualifizieren oder halt hoffen, ja, dass Röhl irgendwann verkauft wird. Ne?
Aber muss man, also nur, weil ich gerade schon angerissen habe, also effektiv wird es so sein, dass wir die nächstes Jahr erst bekommen, also wir haben die auch im Winter noch nicht, weil der jetzt erstmal verliehen ist mit Kaufpflicht, also die Kohle fließt erst nächstes Jahr.
Was mit Kaufpflicht?
Ja.
Aber ich glaube, also Everton muss einen Klassenerhalt schaffen oder sowas.
Das weiß ich nicht genau. Das kann schon
ich
sein.
Ich meine, dass das, also ich hoffe, dass es nicht auch noch irgendwann Einsätze oder so gekoppelt ist, aber ich meine, dass Klassenerhalt irgendwie...
Na, das habe ich nicht unterhört. Also auf jeden Fall, die Kohle ist noch nicht auf dem Konto. Ja. Also wir können jetzt nicht sagen, oh, dann nur mal jetzt halt im Winter und Linksverteidiger. Das definitiv nicht.
Dafür haben wir da aber, kurz Exkurs, ja im Sommer schon irgendwie ein, zwei Leute gehabt, wo wir mitverdient haben, oder? Also hier, ich weiß gar nicht, von Köln ist einer nach, ich weiß gar nicht, wohin gewechselt.
Auf einmal unseren Damien Downs, ja.
Ja. Aber da haben wir auch Kohlen bekommen für.
Ja. Ja, also aber das bringt uns dann ja im Endeffekt wieder zu dieser Linksverteidiger-Diskussion noch. Also wir haben eh unser ganzes Tafelsilber verkauft. Wir haben an einigen Spielern partizipiert oder werden partizipieren. Also und trotzdem können wir es uns auch mit der ganzen Erfahrung der letzten Jahre, unsere Außenverteidigerposition war immer schlecht besetzt. Wir haben immer massives Verletzungspech auf diese Position gehabt. Gehen jetzt sehr, sehr dünn besetzt in diese Saison und zum Glück sozusagen verletzt sich oder kommt diese Verletzung noch vor Ende der Transferphase und trotzdem entscheiden wir uns dagegen, jemanden zu holen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht.
Ja, also ich verstehe es auch nicht. Aber
das muss ja auch, keine klare Nummer 1 sein.
Du hast ja nur 2 Tage gehabt, glaube ich, zwischen Spiel und Ende der Transferphase.
Ja, aber also ich kann ja da nicht erst anfangen zu scouten. Also ich muss ja da schon was in der Hinterhand haben.
Naja,
und wie gesagt, es gibt ja auch noch vertragslose
Spieler. Ja, genau, das meine ich ja. Also
man muss ja nicht mal tief in die Tasche gehen. Ich verstehe diese Entscheidung nicht.
Dass du dann realistisch keinen Spieler mehr irgendwie zu einem Wechsel vielleicht hinbekommst, warum auch immer, aber zumindest halt sagen, naja, ja, ich muss jetzt irgendwen holen. Also ich kann jetzt nicht mit ich kann nicht mit Deichmann und Decker links dann irgendwie, also ich meine, das ist ja auch, es wird ja auch Decker nicht gerecht. Ich meine, dann muss ja am Ende letztes Jahr, dass Keitel so gut funktioniert, ich sag's im dritten Mal, dass Keitel so gut links funktioniert und gestern auch dann auch gewechselt ist mit einem Upgrade, das ist ja, da kannst du ja nicht drauf, kann man ja nicht drauf bauen, dass das funktioniert bei so einem Jugendspieler, da will ich ja wirklich lieber da entwickeln, wo er hingehört.
Ich check zu 100%, was ihr meint. Ich glaube aber, dass es schon auch nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der qualitativ besser ist als vielleicht irgendwie eine alternative 2-Decker oder alternative 3 Deichmann, der dann wiederum für kaum Kohle kommt und mit dem Wissen, dass du in 5 Wochen auf der Bank schmoren wirst, solange Rosenberger fit ist, ist schon auch ein undankbares Profil zu suchen.
Ja, aber vertragsloser Spieler, ich glaube, der setzt sich lieber auf die Bank. Also klar, wenn es hätte, wäre, könnte, was realistisch ist, auf welcher Liste, da keine Ahnung, weiß man ja nicht. Aber trotzdem, denke mir, muss doch irgendwie geben. Muss doch irgendwie geben. Oder wie du es ja selber vorhin gesagt hast, gibt es nicht irgendwie anders im Vereinsumfeld, der irgendwie Linksverteidiger spielen kann.
Das finde ich die spannendere Frage.
Ja, Ralf Keitel vielleicht oder so.
Ja, also ich glaube, wir können es ja nicht ändern.
Also wir müssen halt dann echt schauen, oder ich bin gespannt, was unser Fazit dann irgendwann vielleicht in der Winterpause oder so wieder mal zu dieser Personalie ist, ob sich es jetzt rendiert hat. Quasi dann auf einem Abstiegsplatz stehend keinen Linksverteidiger geholt zu haben. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ne?
Ja,
bin mal klar. Am Ende hätte er könnte, aber ist auf jeden Fall auf Wiedervorlage gelegen. Grundsätzlich hat es halt auf jeden Fall, es ist eigentlich, das Bittere ist halt, dass wir das ja schon gesagt haben, vor ein paar Wochen, die Linksverteidiger ist zu dünn und dann, wie du schon sagst, hast du eigentlich auch das Glück, dass rechtzeitig die Hiobsbotschaft kommt. Und deswegen macht halt, glaube ich, ja mehr die Aussage, wir haben Zwänge, die uns nicht erlauben, es zu tun, die macht ja, das ist ja eigentlich das Schlimmere an der ganzen Situation. Nicht, dass wir keinen geholt haben, sondern dass uns vorher bewusst war, dass kommuniziert wurde, wir brauchen da jemanden. Und dann wird eine Woche später kommuniziert, wir haben Zwänge, wir können uns das nicht erlauben, das zu tun. Dann wird die Situation noch prekärer und unsere Zwänge scheinen trotzdem größer zu sein. Das ist ja, das schwebt ja über dem Ganzen, unabhängig von der Entscheidung.
Ja. Hm. Zeitgleich gehst du dann wieder irgendwie die tote Pokalspiele. Ich weiß nicht, warst du bei einem vor Ort, Marco Moritz? Nee. Gar nicht, halt. Nee. Ich auch leider nicht, aber also so wie wir halt die Spiele gefühlt irgendwie dann gespielt haben, waren wir da auch öfter mal kurz vorm Ausscheiden und auch da ist es wieder so, das Geld könnte man schon brauchen. Ich meine, vielleicht würde dieses Jahr sogar eine Pokal- oder eine Finalteilnahme reichen, wenn sich 60 zum Beispiel über die Liga qualifiziert und ins Finale kommt. Also es wäre so einfach, wahrscheinlich wieder DFB-Pokalgeld zu bekommen. Aber man sieht es jetzt nicht so wirklich.
Es war auf jeden Fall drei harte Runden. Ja. Wenn gleich man sagen muss, sorry, ich will hier gar nicht unsere Toto-Pokal-Runden rechtfertigen, aber habt ihr gesehen, der Jan gestern hat sich auch saudum angestellt.
Hat das eine mit dem anderen wahrscheinlich auch nicht so viel zu tun, aber also ich fand es jetzt schon interessant, halt, dass wir auch gegen Landsberg mit der ersten Elf mehr oder weniger gespielt haben, ja, außer Eisele im Tor. Mhm. Und trotzdem uns halt schon über weite Strecken sehr, sehr schwer getan haben.
Stimmt, ja.
Aber das ist auch, also immer so schwer, ohne das gesehen zu haben, natürlich, aber wie du es ja sagst, wenn du gegen einen unterklassigen Gegner in Anführungszeichen spielst, mit eigentlich in der ersten Elf und dann zu so einem wilden Spiel kommst, zeigt das ja halt auch so ein bisschen, was deine, also immer allein die Schlüsselpositionen, die du vorhin angesprochen hast, diese Säulen deines Daseins, für die spricht das auf jeden Fall nicht, dass da so ein Spiel 7-4 ausgeht. Dass du dieses Spiel nicht so beruhigt bekommst, das so in deiner Hand hast, dass selbst von mir aus nach dem 0-2 Rückstand du halt dann sagst, okay, dann gewinne ich halt 4-2 und gut ist, sondern dass halt so ein wilder Schlagabtausch draus wird, da hast du einfach nicht genug Ruhe drin. Trotz Bischuschkow und Fröde und Lorenz und wie sie alle heißen, die das ja eigentlich geben sollten. Ja, Mensch. Aber so, wir hatten lustige Nebenkriegsschauplätze. Also das Nebenkriegsschauplätze. Das Spiel, das ich vor 10 Minuten noch dachte, das guckt sich eh kein Mensch an.
Du musst schon sagen, was es geht.
Ja, gegen die Delay Sports im ESV-Stadion.
Also ich glaube, das war es jetzt erstmal mit der Profimannschaft sozusagen und wir kommen noch zu den anderen Mannschaften des Vereins.
Ja, also genau. Ja. Also irgendwer muss mir jetzt noch erzählen, warum ich da jetzt hingehen sollte. Also Delay Sports, ja okay, klar, kenne ich, aber was?
Kann ich dir
erstens, was machen die für eine komische Tour, bei der sie dann als, ist das eine Promotour ja irgendwo?
Ich glaube, sie sind faktisch einfach nur im Trainingslager in Herzogenaurach,
oder? Ich glaube, ihr müsst vielleicht einmal kurz die Hörerinnen und Hörer abholen, wer und was Delay Sports ist. Also zumindest hat mir Mucki diese Woche geschrieben, was sind das? Und wenn wir jetzt Mucki als durchschnittlichen Hörer nehmen, dann müsst ihr ihn mal kurz abholen, was Delay Sports ist.
Tja,
also
Moritz.
Ich bin kein Super-Experte, muss ich gestehen, aber also faktisch ist Delay Sports einfach ein Club, der aus dem Nichts gekommen ist, mit einem Präsidenten Elias Nellig und ein paar weiteren Spielern, die ich jetzt aber nicht so genau kenne. Also Sidney Fried auf jeden Fall, den kennt man ja aus dem Profifußball. Aber ich glaube noch paar Ex-Fußballer, die auch Influencer sind, haben da sich in Berlin irgendeine Lizenz für irgendeinen Verein gekauft, mit dem sie quasi dann angetreten sind, oder sind sie vielleicht sogar ganz unten angetreten, das weiß ich gar nicht genau, spielen da jetzt seit ein paar Jahren und sind die da irgendwie aufgestiegen, weil sie halt eine extrem überqualifizierte Mannschaft für die jeweilige Liga haben, und haben im Endeffekt super viele Fans, eben aufgrund der Influencer, die in diesem Team spielen und denen dieses Team gehört, und ich meine, könnte mich ja natürlich auch komplett täuschen, das ist reines Halbwissen, dass sie eine Adidas-Partnerschaft / Sponsoring haben und in Herzogenaurach sind und da im Adidas-Camp Trainingslager machen. Dachte ich zumindest.
Aha, okay, das habe ich gehört.
Ich meine, dass sie irgendwie noch gegen Bamberg oder sowas spielen.
Genau, sie wollten erst, ich glaube, gegen irgendwas mit S oder so spielen. Weiß ich genau, wenn wir auch ein Oberligist, Tabellenführer sogar, weiß wer das ist. Nee, also gegen die Leute wollten sie spielen, das ging dann aber nicht. Spielen sie gegen Bamberg am Dienstag, meine ich, und gegen uns am Freitag. Also gegen unsere zweite Freitag.
Ja. Und also das im Endeffekt so ein Influencer-Projekt, aka. Ja, also komplett. Wie Baller League, nur halt auch so im richtigen.
Genau, nur im richtigen Fußball. Also halt. Richtigen also Fußball. Es ist halt auch irgendwie, ja, ich weiß nicht. Es ist ja schon Teil der Wettbewerbsverzerrung, dass du halt mit Spielern spielst, die halt definitiv auf Profi-Niveau / so Regionalliga-Niveau noch irgendwo kicken könnten. Und die spielen aber halt eher für, weiß ich nicht, Fame, Geld, keine Ahnung was, halt lieber in der Bauernliga und kicken da halt alle Teams 12 mal weg und dann passt schon so ungefähr.
Ja, also.
Und die Plan,
also nicht das, was ich unter irgendwie Fußball verstehe. Deswegen
ganz weit entfernt davon, 100%.
Auch nichts irgendwie jetzt damit zu tun, dass ich mir das irgendwie anschauen würde. Aber ich frage mich schon auch so ein bisschen, was sich unser Verein davon erhofft.
Das ist doch eine extrem finanzielle Frage, oder? Also ich hatte letztens immer gehört, dass wir more or less sold out sind. Mit 4.000 irgendwas Tickets im ESV.
Zur Hölle.
Also das ist ja auf jeden Fall eine finanzielle Frage. Die 50.000, 60.000 Euro nimmst du dir halt mit wahrscheinlich. Hm. Das wird das Ziel dahinter sein.
Ich finde es auch irgendwie halt interessant, dass ich meine, die U21 dann ja trotzdem an dem Wochenende auch noch ein Ligaspiel hat. Also
spielen sie vielleicht einfach unter der Woche?
Ich meine die...
Aber ja, dann nicht, also nicht am Samstag, oder?
Ich meine am Sonntag, aber also trotzdem... Also bin ich mal irgendwie gespannt, wer dann, also auf was dann auch eine Priorität gelegt wird und so. Also
das ist eine gute Frage.
Und andererseits, ich weiß aber auch nicht, wer natürlich, ich meine, dass diese D-Line-Sports ja schon trotzdem, zumindest von der Liga-Zugehörigkeit, wesentlich unter der, unserer Bayern-Liga-Mannschaft
ja, stehen ja, müsste. Auf jeden Fall.
Aber wenn du sagst, sie sind überqualifiziert für ihre Liga, also keine Ahnung, was wir da dann eigentlich genau ja, erreichen wollen oder ob das nur ein Schaulaufen ist ja, und wir da eh mit der B-Truppe spielen.
4.000 Zuschauer ist ja eine Ansage. Also,
ja, man hat ja sogar irgendwie den Gästeblock, also den Gästeblock im ESV-Stadion von Unkraut, Grün und Co. befreit, damit du da noch ein paar Spieler oder ein paar Zuschauer hindrücken kannst. Ich glaube, das Ticket kostet zwischen 10 Euro und 12,50 oder so. Freie Platzwahl bei Sitzen, meine ich, korrigiere mich auch gerne, wenn es anders ist. Also hast du halt, keine Ahnung, 50.000 Euro mitgenommen. Vielleicht erhoffst du dir noch ein bisschen Fans, die dann in Zukunft auch öfter zum FC kommen. Vielleicht noch ein bisschen Einnahmen durch Getränke, Bierstand. Weiß nicht, ob es Merch oder sowas geben wird, frag mich nicht. Und halt vielleicht auch so ein paar Follower, vielleicht. Das muss ja das Konzept dahinter sein, oder?
Keine Ahnung. Also ich finde es irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen den falschen Weg. Also ist vielleicht die falsche Richtung, wo man sich irgendwie jetzt Leute holen würde, aber who am I to judge? Ich habe hier nur gerade offen, also wir spielen am Freitagabend 18 Uhr gegen D-Lay Sports und am Sonntag um 11 Uhr in Würzburg auswärts.
Boah.
Und dann nochmal am Mittwoch Nachholspiel gegen Stadeln. Also,
ah, hier Stadeln war der andere Club, den D-Lay Sports gerne spielen wollte.
Bei dieses Nachholspiel, da kann ich auch nochmal ganz kurzen Rant irgendwie dazu loslassen. Das Spiel wäre ja eigentlich schon gewesen, wäre im ESV-Stadion auch gewesen und war dann, also ich wollte es mir auch anschauen, stand vor verschlossenen Türen, habe mir dann gedacht, er ist vielleicht auch irgendwie im Sportpark, war es aber auch nicht, sondern wurde einfach abgesagt, weil ESV-Rasen irgendwie unbespielbar und die Gäste hatten keine Kunstrasenschuhe dabei. Unser Verein hat es leider nicht auf die Reihe gebracht, das irgendwie zu kommunizieren. Stattdessen muss ich beim FSV Stadeln, den ich davor noch nie gehört habe in meinem Leben, irgendwie über deren Instagram-Kanal das irgendwie rausfinden, dass das Spiel nicht stattfindet. Ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage nach der Professionalität unseres Vereins, aber auch nicht komplett überrascht.
FSV Stadeln ist auch schon... Ja. Ich möchte der Vollständigkeit halber zugeben, dass die Lay Sports in der Bezirksliga Berlin Staffel 2 spiegelt.
Ja.
Krass.
Dann spielen die aber gar nicht mehr so unterklassig. Dann haben sie doch schon ein paar Aufstiege in den letzten Jahren hingenommen.
Aber es ist
halt was ja nicht so wenig Pässe macht.
Ja, es ist trotzdem immer noch Berlin. Ja. Das ist jetzt auch nicht
NRW. Es ist doch auch einfach faktisch einfach irgendein Teil-Kommerzverein, der halt jetzt nicht Kommerz-Kommerz ist, aber halt doch am Ende des Tages durch irgendwelche...
Es ist pur Kommerz. Es ist halt die Influencer-Schiene Kommerz.
Genau, aber jetzt nicht so, wie du es irgendwie kennst, dass du dir einfach einen Verein kaufst, der schon irgendwie höherklassig mitspielt, sondern du steckst halt dein Geld und deine ja, deine überqualifizierten Fußballer irgendwo unten rein und willst es dir halt pseudo-fußballromantisch machen mit du steigst auf, steigst auf, steigst auf. Und hast dir nicht dieses RB Leipzig-Konstrukt gekauft, wo du ja schon höher Klassik angefangen hast zu spielen.
Ja.
Das aber in Summe bleibt es, wenn die irgendwo mal oben ankommen, sind ja dasselbe.
Ja. Hätten wir es auch Niklas Wilson sommer holen können.
Ja, der ist ja auch
in dieser Bubble. Wobei meine Theorie aber noch steht, dass der Jan Sturm eigentlich Niklas Wilson sommer ist. Weil optisch sind die schon ähnlich.
Mehr dazu auf Markus' Telegram-Kanal. So. Genau. Okay, also U21 haben wir auch abgehakt. Vielleicht, wenn wir sonst irgendwie immer noch zu anderen Mannschaften schauen wollten und wir jetzt sogar einen Experten für die Frauenmannschaft da haben, wollen wir da noch kurz drauf schauen, wie da so der Saisonstart war.
Ja.
Du warst beim Pokalspiel.
Ja, Rekordspiel.
Ja.
War mir nicht klar, als wir dort waren, aber ich hatte danach gelesen, wie viel haben sie gespielt? 23? Ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen. Also auf jeden Fall
23.
Ja, 23. Ja, also war ein cooles Sonntagnachmittag, ich bin ehrlich. Profis hatten nicht gespielt. Wir sind dort hingefahren mit ein paar Leuten. War ein entspannter Dorfsportplatz. Hat irgendwie Fleischpflanzer gegeben für 2,50 oder so. Oder natürlich die eine oder andere auch sich genehmigt wurde. War ein Bombentag. Die haben das riesig aufgezogen mit Cheerleadern und eigenem Merch und eigenem Schal für dieses Spiel und so. War halt ein super Low-Level-Team. Das im Übrigen auch, ich meine, von Carl Zeiss Jena 2 in dem Landespokalfinale dort zweistellig auf die Backen bekommen hat, aber weil Carl Zeiss Jena 1 schon im Pokal spielt, durften die nicht teilnehmen, deswegen durften unsere Frauen quasi unsere Frauen gegen dieses Team spielen, die teilnehmen durften, weil Carl Zeiss Jena 2 nicht teilnehmen durfte.
Wie hieß denn dieses Team eigentlich? Das hat mir jetzt
Saalfeld Titans, was mir auch mehr Eindruck von irgendeinem Footballteam gegeben hat, wie von einer Fußballmannschaft, aber sei es drum, also Saalfeld Titans hatten auch einiges an Zuschauern da, also war ein geiles Ding, 23-0, da durfte ungefähr jeder durfte mal. Ich will da auch gar nicht viel Böses über zwei Verteilten sagen, waren Mädels, die hatten Spaß im Sport. Die waren halt jetzt leistungsmäßig weit von dem entfernt, was die Zweitligamannschaft des FC Ingolstadt fähig war zu leisten.
Martin, würdest du sagen, klingt nach Fröde? Ja.
So, das war, glaube ich, ein ganz guter Tag. Dann das erste Saisonspiel, da muss ich gestehen, habe ich nicht gesehen, in
Potsdam
verloren. Turbine auch ein Absteiger, oder?
Ja, zumindest ja schon lange Bundesliga gespielt.
Ja. Turbine Potsdam. Ja, da bleibt die Saison schon. Also, erster Spieltag waren quasi mit der Niederlage. Und dann wiederum, aber letzten Sonntag, da waren wir wieder vor Ort, gegen den mit heißesten Aufstiegskandidaten. Also erstmal Aufsteiger aus der dritten Liga, klar, oder halt aus der. Was sind das dann? Wie nennt man das? Regionalliga, nennt man das bei den Frauen noch? Viktoria Berlin mit dem heißesten Abstiegskandidaten, mit dem VfB. Dann auf jeden Fall. Das ist ein dicker Überraschungssieg gewesen. Auch verdient.
1-0.
1-0, Elfmeter-Tor. Ja.
Genau.
Aber verdient Elfmeter und du hättest auf jeden Fall schon mindestens ein Tor vorher machen können. Hast nicht gemacht. Aber da war dann das Spielglück auf jeden Fall, dass die Profis vermissen. War dann da und es war auch ein verdienter Sieg. Ein Überraschungssieg, aber ein verdienter Sieg. Von dem her vermute ich mal, dass man da ganz zufrieden sein wird.
Ja, klar. Also 3 Punkte aus 2 Spielen erstmal gut.
Ja.
Also, ich schaue hier gerade die Tabelle noch an und sehe, dass der SC Sand, der Gegner, gegen den wir unser Spiel im Sportpark haben, wir haben es vor 3-4 Stunden irgendwann mal hier besprochen, auf Platz 1 steht mit 2 Siegen aus 2 Spielen.
Yes, die werden sicherlich auch den Anspruch haben, hochzugehen. Der VfB wird den Anspruch haben, hochzugehen. Mhm. Und Viktoria Berlin wird den Anspruch haben, hochzugehen. Weiß ich, ob ihr dieses Konstrukt Viktoria Berlin kennt, weil du vorher so geguckt hast, Martin. Schon mal gehört von?
Nee.
Das ist dieses Konstrukt, wo sich ganz viele nicht zwingend wohlhabende, aber in Deutschland bekannte Frauen zusammengeschlossen haben und quasi ein Frauenfußballprojekt finanzieren, zum Teil zumindest, und das erfolgreich machen wollen. Und das sind ganz viele Frauen auch aus der Wirtschaft und eben auch bekannte Frauen aus der Wirtschaft, die sich das gemacht haben. Und Viktoria Berlin ist, was so der, wie sagt man, der Professionalität in dieser Liga angeht, allen weit voraus. Also in Form von Bezahlungen, Profi-Niveau und so. Das sind so ein Großteil Profispieler oder wahrscheinlich alle Profispielerinnen, die vielleicht noch ein bisschen nebenbei arbeiten, aber die trainieren vormittags, die trainieren nachmittags. Die haben Partner, davon würden unsere ersten Herrenmannschaft jeden einzelnen Leben, also in Form von Stepstone als Hauptsponsor, über Douglas, über, wie heißen denn diese super teuren Koffer? Hilf mir. Rimowa-Koffer bis hin zu Scalable Capital als Partner. Also da knallt es richtig rein in Berlin. Haben auch einige wirklich super Spielerinnen, aber sich auf Platz gebracht. Hm. Deswegen geiler Sieg gewesen im vollbesetzten MTV-Stadion. Bei guten Chirp-Chichi sollte man sich auf jeden Fall mal geben, auch wenn ihr beiden da noch nicht wart, glaube ich, die Saison, oder?
Ja, diese Saison war ja auch das Einheimspiel.
Ja, war der nicht da?
Nee.
Genau.
100% No-Show.
Top Chirp-Chichi und eine geile Rindswurst.
Geil.
Von so einem süßen kleinen Kroaten in der MTV-Hütte. Also Wahnsinn.
Sehr gut, ja. Also auch nicht nur an uns beide hier eine Empfehlung, sondern ich glaube auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich glaube, ist ganz gut rausgekommen. Also zweite Liga halt sehr ambitioniert weiterhin da, oder sehr schwierig irgendwie da die Klasse zu halten. Gibt 3 Absteiger bei 14 Mannschaften. Ja. Da über dem Strich zu bleiben, wäre auch dieses Jahr wieder ein krasser Erfolg.
Ja. Ja, du hast auf jeden Fall Teams unten, die schon auch schlagbar sind. Das auf jeden Fall. Aber du hast zum Beispiel, du kannst es nicht sagen, wie man es vielleicht in der Herren dritten Liga machen kann, boah, das sind Aufsteiger aus der Regionalliga, die sind tief einzuordnen. So ist es im Frauenfußball nicht. Eher im Gegenteil, dass halt Teams, die man unten drücken, jetzt der VfB oder Viktoria Berlin, die halt im Zweifel eher den Anspruch haben, durchzugehen. Und nächstes Jahr wird es dann, ich meine, Dortmund sein, die hochgehen werden und die dann auch bestimmt in die erste Liga hoch wollen. Das Jahr drauf wird es Schalke sein. Also du hast da einige Teams, die quasi finanzstarke Herren-Profiteams haben, die dann quasi wiederum den jetzt noch billig erscheinenden Aufstieg in die erste Liga finanzieren wollen, weil es halt jetzt noch billig ist.
Also ja, du hast mit Gladbach und Mainz
ja
auch noch irgendwie 2 dabei, die wahrscheinlich, genau, Stuttgart hast du schon erwähnt, Bochum ist noch, also die im Endeffekt sich das auch alle leisten können.
Ja. Auch wenn du guckst, wer sonst so hoch geht. Ich glaube, mein letztes Jahr ist Union Berlin hochgegangen, das hat man ja vielleicht mal gelesen, die haben ja hier immer ein paar tausend Zuschauer, die haben ja im Profistadion jedes Spiel gespielt und immer vor ein paar tausend Zuschauern Bombenspiele gewesen. Ich meine, da war HSV so hochgegangen letztes Jahr. Mhm. Also halt, du merkst schon, in welche Richtung das geht. Das sind halt die finanzstarken Profiteams oder finanzstark in Form von Fanbasisgroßen, die halt vielleicht doch mal ein paar Euro übrig haben. Und dann erkaufst du die halt schnell für eine Mille so einen Aufstieg in die erste Liga und spielst bei den Großen mit.
Ja, im Endeffekt ist halt aus dieser Bundesliga, die ja doch irgendwann mal aus einigen Vereinen, die, sagen wir mal, hauptsächlich aus dem Frauenfußball bekannt waren, jetzt mittlerweile eigentlich eine Liga geworden, in der im Endeffekt außer SGS Essen und Carl Zeiss Jena, wenn man es noch so will, eigentlich kein Verein mehr ist, der nicht erst wieder zweite Liga auch bei den Männern spielt.
Ja. Und die Vereine, die es quasi vorher einständig gemacht haben, gibt es ja verschiedene Methoden, wie man die verschwinden lassen. Also Turbine Potsdam ist ja eigentlich noch einer der Großen, die noch da sind. Die sind jetzt auf jeden Fall mal vor 2 Jahren aufgestiegen. Ich glaube, letztes Jahr wieder abgestiegen.
Genau.
Du hast, was man auf jeden Fall kennt von früher noch, der SFC Frankfurt, die dann ja auch von Eintracht Frankfurt geschluckt wurden.
Genau.
Also es gibt ja verschiedene Konstrukte, wie man quasi die ganzen Kapitalgesellschaften der Profiteams Herren einfließen lässt oder einsacken kann.
Genau, und umso. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort, um nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen. Umso mehr sind wir da irgendwie so ein bisschen amateurhafter, glaube ich, unterwegs. Ich meine, dass keine der Spielerinnen bei uns irgendwie über Fahrgeld irgendwie eine großartige Entschädigung bekommt.
Ja, und allein deswegen schon. Kommt alle am 21.09. in den Sportpark. Mega coole Aktion. Natürlich auch gerne danach in den Spielen, nicht nur bei dem einen Spiel. Aber kommt am 21.09. in den Sportpark, schaut euch das an und lasst euch überzeugen, dass ihr auch später wieder dazu kommt. Ja gut, dann haben wir eine längere Runde als gedacht. Wir haben eine hitzigere Runde als gedacht. Danke, dass du wieder da warst, Moritz. Ein bisschen Fahrt reinbringst.
Danke, dass du letztes Mal da warst.
Also ich würde dich schon wieder einladen.
Ja, hat mich gefreut, mal hier gewesen zu sein.
Dann bis vielleicht zum nächsten Mal. Und Schanzer, halt die Ohren steif. Nächsten Tag 2 Spiele sind 6 Punkte und dann sieht alles wieder ganz anders aus mit der Herrenmannschaft.
Bis dann.
Mach's gut.